ARD. Der Schwarzmarkt sollte eingedämmt und der Jugendschutz und Gesundheitsschutz verbessert werden. So die beiden wichtigsten Ziele der Cannabis-Teillegalisierung. Das Ganze ist jetzt 2,5 Monate her und wir fragen uns, was die Cannabis-Freigabe bis jetzt schon gebracht hat und welche Probleme es noch gibt.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Das besprechen wir heute in einer neuen Podcast-Folge von Dienstags direkt. Und diesen Podcast finden Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Ich bringe das neue Cannabis-Gesetz nochmal auf den Punkt. Seit dem 1. April ist der Besitz von bis zu 25 Gramm getrocknetem Cannabis im öffentlichen Raum straffrei. Für den privaten Raum gilt die Grenze von 50 Gramm. Für Minderjährige und rund um Schulen, Kitas, Spielplätze und öffentliche Sportstätten ist der Cannabiskonsum in einem Radius von 100 Metern verboten. In Fußgängerzonen darf zwischen 7 und 20 Uhr nicht gekifft werden. Seit 2,5 Monaten also ist das Gesetz nun in Kraft und die Kritik war und ist immer noch heftig, zu schnell, zu unprofessionell und überhaupt können sich viele für das legale Cannabis so grundsätzlich erstmal noch nicht so richtig erwärmen. Also was hat die Teillegalisierung bis jetzt schon gebracht und wo gibt es noch Probleme? Das besprechen wir heute Abend bei Dienstags direkt und das sind unsere Gäste. Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft ist uns per Telefon zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Wendt.
Guten Abend, hallo Frau Pesch.
Martin Knopke vom Cannabis Social Club Leipzig ist bei uns. Ich grüße Sie.
Hallo, schönen guten Abend.
Sven Lobeda von der Sächsischen Landesapothekerkammer ist heute hier als Cannabis-Experte. Guten Abend.
Guten Abend.
Und Philipp Schetter ist uns zugeschaltet, der Geschäftsführer bei Cantourage, einem Hersteller von medizinischem Cannabis aus Berlin. Schönen guten Abend.
Hallo, freut mich sehr.
Und das darf ich auch noch sagen, nach unserer Live-Diskussion hören wir noch 3 aufgezeichnete Interviews und zwar zum einen mit Sven Grüger, dem Oberbürgermeister von Freiberg, zum anderen mit Hans Kellner, unserem ARD-Korrespondenten aus Madrid und mit Professor Wim Schwertner von der Fachhochschule Erfurt. Dort gibt es ab dem Wintersemester ein neues Studienfach und das heißt, raten Sie mal, Herr Lobeda.
Cannabinoide?
Einfach nur Cannabis.
Dicht dran.
So, was, by the way, was sagen Sie eigentlich am liebsten? Es gibt ja selten für einen Begriff, außer für Geld zum Beispiel, das ist vergleichbar, so viele unterschiedliche Begriffe wie für Cannabis.
Genau. Entweder CAM für Cannabis-Arzneimittel, das macht es dann kurz, ansonsten Cannabinoid, Cannabinoid-Therapie oder eben das Cannabis.
Also Sie bleiben bei dem bei der sehr neutralen
Variante. Ich präferiere die medizinischen Fachbegriffe statt Bubatz oder ähnlichem, genau.
Genau, Bubatz. Woher kommt eigentlich das Wort Bubatz?
Kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich verwende das Wort nicht. Ich bin ganz klassisch unterwegs mit Gras, Weed, Ott in ähnlichen Bereichen. Aber Bubatz, fragen Sie Christian Lindner vielleicht dazu.
Der ist jetzt leider nicht da.
Ich kann es Wilhelm Busch beantworten. Der hat es zum ersten Mal erwähnt.
Wer?
Der Wilhelm Busch.
Wilhelm Busch.
Im Märchen, genau. Das Bubatz in die Pfeife und dann sieht man komische Dinge. Gibt es eine Geschichte. Das ist eine der ersten.
Was sagen Sie mir jetzt? Ich hätte sie gerne gehört.
Parallel mal googeln, genau.
Herr Wendt, wissen Sie zufällig Bescheid? Das wäre jetzt der Hammer.
Na, ich sage es auch nicht. Ich verwende den Begriff auch nicht, aber ich weiß es auch nicht.
Sie wissen es auch nicht. Gut, nee. Dann Herr Schetter vielleicht noch.
Wir reden auch von Cannabis, ganz einfach.
Okay, Bubatz ist Ihnen auch nicht geläufig. Also zumindest wissen Sie auch nicht, wo es herkommt.
Nee, ist mir auch nicht geläufig.
So, okay. Und wie wir gerade schon gesagt haben, zu schnell, zu unprofessionell das Gesetz, so die Kritik und überhaupt können sich viele für das legale Cannabis so ganz grundsätzlich noch nicht so richtig erwärmen. Woher kommt eigentlich diese Abwehrhaltung gegenüber Cannabis im Gegensatz zu Alkohol oder Nikotin? Wir haben nachgefragt.
Diese Teillegalisierung hat für mich zur Folge, dass man einfach nicht mehr seitens der Behörden des Staates kontrollieren kann, wer hat wo, wie viel Cannabis jetzt irgendwo angebaut oder es gibt ja auch diese Clubs, wo man sich dann gemeinsam mit dem Zeug dann anfreundet. Also ich bin eigentlich generell ein Gegner, außer in solchen Fällen, wo eine medizinische Notwendigkeit besteht.
Also ich denke, das ist zum einen was mit der Tradition zu tun hat, dass natürlich Rauchen und Alkohol letztlich über Jahrhunderte gesellschaftlich etabliert sind und dass irgendwie geglaubt wird, man könne mit diesen milden oder moderaten Drogen gut umgehen und die gut handhaben, was sicherlich häufig auch eine Fehleinschätzung ist. Und ich finde es gut, dass es da eine gewisse Ablehnung gibt, denn diese Substanzen sind häufig, wie andere auch, natürlich Einstiegsdrogen, können selber schwere Psychosen verursachen.
Ich denke an dieser, weiß nicht, jahrhundertelangen Tabuisierung von Cannabis. Und ich denke, bis es mal irgendwie normal in der Gesellschaft ankommt, braucht es einfach noch ein paar Jahre. Und bis es halt dann, ja, akzeptiert ist und nicht so negativ behaftet.
Naja, und Alkohol und Nikotin sind ja auch Sachen, die gesellschaftstauglich sind, in Anführungsstrichen, sag ich mal. Und die schon immer so funktioniert haben in dem Sinne. Cannabis nicht. Cannabis hat auch eine Wirkung, sag ich mal, die jetzt nicht so verbreitet ist, wie du trinkst ein Bier und dann ist es so und so. Und ich glaube auch dadurch, dass es halt so lange illegal war, ist da eine größere Hemmschwelle zu dem ganzen Thema. Und das eigentliche Problem, finde ich, ist nicht legalisiert oder illegal, sondern die Aufklärung, die hier stattfindet, nämlich keine gute.
So. Ich gebe das jetzt gleich mal in die Runde. Das ist ja eigentlich ein schönes Statement von der Frau zum Schluss. Keine gute Aufklärung. Herr Lobe, da sehen Sie das auch so als Experte für Cannabis bei der Sächsischen Apothekerkammer?
Das sehe ich genauso. Wir haben in den medizinischen Berufen bisher gar nichts an oder ganz, ganz wenig Ausbildung. Aber auch, was liest man oder was hört man denn jetzt? Wo gibt's denn, wo sind die Kampagnen, die seit 1.4. ja irgendwie laufen sollten? Da ist kein Geld da, ne? Keine Steuergelder, die wir gerade einnehmen, die man hätte verwenden können, wenn man die Legalisierung richtig gemacht hätte. Mhm. Insofern, also ich sehe sie nicht, die Aufklärung, weder an den Schulen noch auf Plakaten. Man entdeckt zwar hin und wieder die Kampagne von Herrn Lauterbach, aber sicherlich nicht so, wie wir es uns alle gewünscht haben, weil ganz klar gehört Aufklärung vor allen Dingen im Jugendalter dazu.
Herr Knopke, wie sehen Sie das als zukünftiger, Betreiber eines Cannabis-Clubs?
Zwiespältig auf jeden Fall. Ich denke auch, dass der Staat da eine größere Aufgabe eigentlich erstmal für sich selber finden sollte und das nicht nahezu umfänglich oder vollumfänglich auf die Clubs ablasten sollte, was aktuell so der Fall wäre, obwohl wir, so wie ich es gehört habe, nicht in den Schulen Prävention betreiben dürfen sollen. So habe ich es gehört. Ich weiß es nicht, ob das in Zukunft so kommt, aber ich weiß noch nicht genau, wie die Prävention generell über die Länder und so weiter geregelt wird, weil die ganzen Behörden dazu ja auch noch nicht bekannt sind.
Die sind nicht bekannt. Sie wissen gar nicht, wo sie sich jetzt quasi
hinwenden. Aktuell hat Sachsen da noch relativ die Füße stillgehalten.
Ich glaub, nicht zu sagen, dass sie orientierungslos sind, oder?
Wir nicht, aber ich glaube im Landesministerien einigen da vielleicht.
Herr Schetter,
na, die suchen halt noch, ja. Wer die Zuständigkeit hat.
Herr Schetter, was sagen Sie dazu? Also woher kommt Ihrer Meinung nach die Abwehrhaltung gegenüber Cannabis, zumindest von ja, der ein oder anderen offiziellen Stelle vielleicht oder ältere Mitbürger, Ü50, ja, sagen wir mal.
Also ich glaube, ich wäre jetzt ein bisschen raten an der Stelle. Ich glaube, einige Punkte wurden genannt. Es gibt halt lange Zeit eine Verbotspolitik. Man hat sich den Themen nicht wirklich angenähert, hat auch keine Erfahrung damit. Ich glaube, da gibt es eine gewisse Abwehrhaltung dem Thema gegenüber. Aber wir sehen ja einfach auch, dass Cannabis angekommen ist als Genussmittel, aber insbesondere auch als Medizinprodukt. Und man kann da auch, glaube ich, jetzt nicht die Augen vor verschließen. Und man sieht einfach, dass es da hohe Adaptionsraten gibt, dass die Leute das zunehmend nutzen, insbesondere auch im medizinischen Bereich. Und da würde ich halt vielleicht auch nochmal ergänzen wollen, im medizinischen Bereich passiert ja durchaus einiges rund um das Thema Aufklärung. Wie medizinisches Cannabis funktioniert, wie das wirkt, da leisten insbesondere eben Ärzte, die sich dem Thema annehmen, aber auch Apotheker, glaube ich, gute Arbeit, Aufklärungsarbeit. Nicht alle und nicht flächendeckend, aber da gibt es einige, die da gut aufklären, wenn es um das Thema Cannabis aus der Apotheke beziehungsweise medizinisches Cannabis geht.
Herr Wendt, wie sieht denn die deutsche Polizeigewerkschaft oder die Polizei an sich? Vielleicht können Sie so weit gehen, dass Sie sagen, da stehe ich sogar für die ganze Polizei zu diesem Thema. Warum die Abwehrhaltung gegenüber Cannabis so groß ist?
Sie haben ja gegenübergestellt die anderen Drogen, die sozusagen schon seit Jahrzehnten bei uns fest etabliert sind. Alkohol und Nikotin sind schlimme Drogen, die fürchterliches anrichten. Und vielleicht sind die Leute schlicht und ergreifend der Auffassung, wir haben schon zwei schlimme Drogen, da müssen wir nicht noch eine dritte hinzufügen. Das ist auch meine Auffassung. Es ist schlichtweg nicht notwendig. Ich will aber noch ein Wort sagen zu der sogenannten Aufklärung von Herrn Lauterbach. So ein paar Plakate hat man ja schon gesehen. Die hat er dann im Fernsehen vorgeführt. Draußen habe ich die noch nirgendwo gesehen. Er hat es ja auf die Länder abgedrückt, wie alles andere auch. Da steht dran, die Landesverwaltungen sollen das alles machen. Welche Landesverwaltungen, hat Herr Lauterbach nicht gesagt. Und deshalb sind überall in den Ländern, da herrscht jetzt noch so ein bisschen Orientierungsphase, Selbstfindungsphase. Da fragt man sich, wer soll das eigentlich wann und wie kontrollieren? Machen es die Gesundheitsbehörden, die Jugendbehörden, vielleicht das Ordnungsamt oder die Polizei? Ich sage Ihnen ganz bestimmt nicht die Polizei. Weil das kann man sich nicht beschäftigen, ob da einer 100 Meter vor der Kita irgendwo Gift. Dafür ist die Polizei nicht da. Das wird nicht passieren.
Herr Wendt, demgegenüber steht jetzt, darf ich noch was jetzt sagen, steht eine sehr ungewöhnliche Aktion der Polizei in Gelsenkirchen am vergangenen Wochenende. Und zwar in Vorbereitung auf das EM-Spiel England gegen Serbien. Und zwar hat die Polizei dort einem Spiegelbericht zufolge den Fans vorgeschlagen, sie sollen doch lieber kiffen, statt sich zu betrinken, wenn sie einen Rausch haben wollen.
Ja, ich weiß nicht, welchem Pressesprecher das eingefallen ist. Klingt aber ausgesprochen seltsam.
Ja, es ist.
Ist aber ein spaßiger Beitrag, der zu dem Bauch passt.
Naja. Aber der Sinn ist durchaus nicht zu verkennen.
Und zwar vielleicht noch was ergänzen. Ich glaube, nicht zur Ehrenrettung von Herrn Lauterbach, aber streng genommen gibt es ja noch nicht wirklich ein legales Angebot an Cannabis.
Ja, das darf es ja auch noch gar nicht geben. Wir dürfen ja erst am 1.7.
beantragen. Genau, also frühestens am 1.7. beantragen, dann startet der Anbau. Also streng genommen ist es schwer, über Dinge aufzuklären, die es so noch nicht gibt.
Ja, ich muss Ihnen aber auch
widersprechen,
dann startet nicht der Anbau, sondern dann startet das Genehmigungsverfahren.
Ja, exakt. Und danach startet irgendwann der Anbau, bis ich dann ernte, also wirklich legales Angebot durch Clubs. Wird es, wenn es sehr gut läuft, vielleicht im Q4 diesen Jahres geben, vielleicht eher Anfang nächsten Jahres.
Korrekt.
Dementsprechend ist es auch schwer, über Dinge aufzuklären, wenn es noch gar kein legales Angebot gibt. Das einzige Cannabis, was ich derzeit in Deutschland legal beziehen kann, kommt eben aus der Apotheke. Das muss man vielleicht auch nochmal so konstatieren.
Da klären wir ja bei der Abgabe auf oder der Arzt, die Ärzte mit der Verordnung, aber gerade jetzt ist ja die Zeit aufzuklären, bevor es dann das Cannabis aus dem Clubs oder ähnliches gibt.
Im Hintergrund, jetzt darf ich vielleicht nochmal sagen, dass das Thema Gelsenkirchen, Herr Wendt, bei uns jetzt nochmal Thema war, weil ich habe nochmal ganz genau nachgeschaut. Der Gelsenkirchener Polizeisprecher Stefan Kipp hat der englischen Boulevardzeitung The Sun wortwörtlich gesagt, Alkoholkonsum kann aggressiv machen, während Cannabisrauchen die Menschen in eine entspannte Stimmung versetzt. Das ist O-Ton-Polizei.
Das mag sogar auch so sein. Aber dass die Polizei solche Genusstipps gibt, ist eher ungewöhnlich.
Aber es passiert. Das zeigt doch aber auch, dass der gewünschte, vielleicht sogar pragmatischere Umgang mit dieser Droge, die sie am Ende ja ist, doch eigentlich schon begonnen hat.
Ja, das Gesetz ist ja nun da und Polizei verfügt über genügend Gelassenheit, auch damit umzugehen. Das werden wir auch in anderen Bereichen machen. Also es ist ja nicht so, dass Polizei sich verweigert, ganz im Gegenteil. Wir sind deutsche Beamte, wir sind gehorsam und rechtstreu und halten uns an die Gesetze. Und wenn es die dann gibt, die neuen Gesetze, werden wir versuchen, uns daran zu halten. Nach bestem Wissen und Können. Nicht alles werden wir können. Das heißt, die Polizei wird nicht mit dem Maßband vor den Anbaueinrichtungen und den Vergabestellen stehen und gucken, dass da niemand kifft. Und mit der Stoppuhr auf der Fußgängerstraße werden wir uns sicherlich auch nicht hinstellen. Das hat aber nichts mit dem Wollen zu tun, sondern einfach mit dem Können. Das ist eine reine Kapazitätsfrage. Mhm. So viel Personal gibt es schlichtweg gar nicht.
Okay. Kommen wir mal zu den neuen Vorgaben für Autofahrer. Die sind, glaube ich, 2 Wochen alt. Für den berauschenden Wirkstoff THC gilt am Steuer künftig ein Grenzwert von 3,5 Nanogramm je Milliliter Blut, wie ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz festlegt, ähnlich wie die 0,5 Promille Grenze für Alkohol. Für Fahrradanfänger und riskanten Mischkonsum von Cannabis und Alkohol gelten strengere Regeln. In Kraft treten dürfte das neue oder der neue Grenzwert samt Bußgeldern bei Verstößen voraussichtlich im Sommer. Was halten Sie denn eigentlich, Herr Lobeda, als Cannabis-Experte? Oder Cannabis, ich sage immer Cannabis. Was halten Sie von diesem beschlossenen Grenzwert? Reicht das aus? Ist das vernünftig? Ist es wirklich vergleichbar mit 0,5 Promille?
Das wird, glaube ich, die Zeit zeigen. Ist erstmal wichtig und richtig, dass es einen Wert gibt, weil irgendwo müssen wir uns langhangeln, vor allen Dingen auch die Polizei irgendwo. Der ist konservativ, wenn man schaut nach Kanada, da sind es 10 Nanogramm. Wenn man auffällig wird, geht das
runter. Also konservativ meinen Sie als extrem?
Unser Wert ist recht niedrig. Genau, das ist eine Empfehlung der Rechtsmediziner und so funktioniert das nun mal. Es haben sich viele schlaue Köpfe zusammengeschlagen, ein Kompromiss ist geschlossen worden, der ist erstmal da. Den werden wir bewerten, der ist messbar. Wir brauchen erstmal Tests, die erst ab 3,5 Nanogramm anschlagen und nicht schon bei 1, also noch gibt es ja keine Möglichkeit, auf die schnelle Tests für den Alltag im Straßenverkehr die zu finden. Das geht dann erst über die Blutabnahme. Da wird noch ein bisschen nachgesteuert werden müssen, aber es ist gut, dass es einen Wert gibt und jetzt werden wir den über die nächsten Jahre evident beurteilen. Vielleicht hebt man den an, vielleicht senkt man den. Das wird die Zeit einfach zeigen. Aber wenn man rüber guckt nach Kanada, ist jetzt nicht das Land mit unglaublich vielen Unfällen aufgrund von Cannabiskonsum. Ganz im Gegenteil. Insofern denke ich, liegen wir mit 3,5, ist erstmal ein Wert da. 10 Nanogramm ist kanadischer Wert, damit fahren die seit Jahren ganz gut. Mhm. Da ist also noch ein bisschen Spielraum.
Ja, evidenzbasiert, das muss man schon sagen, wir hatten bislang auch schon einen Wert. Es ist also nicht so, dass es bislang keinen Grenzwert lag.
Genau, der ist ja aber jetzt 3,5
Mal. Ein Nanogramm dieser neue Wert ist ein politischer Wert, der ist nicht evidenzbasiert, der ist nirgendwo wissenschaftlich erwiesen, ganz im Gegenteil. Die sehr erfahrene Grenzwertkommission, die seit über 20 Jahren ihre Arbeit macht, hat festgestellt, immer wieder, und da sitzen die Experten, haben immer wieder gesagt, wissenschaftlich belegen kann man keinen neuen Grenzwert festlegen. Der hat auch nichts mit 0,5 Promille zu tun. Ich finde es deshalb ganz bedauerlich, dass wir diese Diskussion auf diese Weise geführt haben, weil jetzt Herr Lauterbach und andere gut beraten gewesen wären, diese Situation zu nutzen, um endlich einen ganz anderen Weg zu gehen, nämlich zu sagen, es wird überhaupt kein Alkohol getrunken, wenn man Auto fährt, und es wird auch nicht gekifft, wenn man Auto fährt. Das wäre eine gute Situation gewesen, die hätte dem Ganzen auch mehr Glaubwürdigkeit gegeben, dass man tatsächlich auch etwas für Sicherheit und für die Gesundheit der Leute tun will. Aber
ist das am Ende nicht noch viel schwieriger zu testen, also zu kontrollieren?
Nein, das ist im Gegenteil viel leichter zu kontrollieren, weil wir werden ja jetzt, wird man nach Ausfallerscheinungen suchen, man wird die ganz normalen Wischtests auf der Straße machen und dann muss man ja dem Richter, der Richterin die Ausfallerscheinung schildern, die Verdachtsmomente schildern, dann wird die Blutprobe angeordnet. Das ist alles viel aufwendiger, als wenn man sagen würde oder gesagt hätte, wir lassen das jetzt mal, wir haben ja 5 unterschiedliche Promillewerte, da blickt ja schon kaum noch einer durch, sind ja von der Rechtsprechung alle entwickelt worden. Und jetzt fangen wir denselben Quatsch, den wir da haben, das unübersichtliche Zeug, statt einfach zu sagen, null Alkohol im Straßenverkehr, statt das jetzt zu sagen, und jetzt machen wir wieder komplizierte Regelungen, das heißt, die Fahranfänger dürfen gar nichts und danach dürfen sie. Was für eine fatale Botschaft und das ausgerechnet im Straßenverkehr.
Cannabis und Alkohol kann man auch bei der Wirkungsweise ja nicht unbedingt vergleichen. Vielleicht können Sie uns nochmal den Unterschied erklären.
Ja, man kann es nicht beim Abbau vergleichen. Der Alkohol baut sich linear ab. Das heißt, man kann ausrechnen beim Alkohol nach einer bestimmten Zeit, wie viel man abgebaut hat. Das geht bei Cannabis nicht, weil das hängt ab vom Konsumverhalten, von der Konstitution, von der Zusammensetzung des Wirkstoffes und vielen anderen Dingen mehr. Das heißt, da werden einige die Leidtragenden sein, denn in der Tat ist 3,5 Nanogramm, hört sich zwar hoch an im Vergleich zu 1 Nanogramm, ist es aber gar nicht. Das liegt schon sehr eng beieinander. Da werden viele derjenigen, die am Wochenende mal gelegentlich kiffen, darauf folgenden Donnerstag, wo sie glauben, ist ja schon alles 4 Tage her, entsetzt sein, weil dann die Blutprobe auf einmal mehr als 3,5 Nanogramm ergibt und sie dann immer noch im Ordnungswidrigkeitenbereich sind und dann Punkte kassieren, den Führerschein loswerden und vieles andere mehr.
Ist das wirklich so heftig, Herr Lobeda? Also 4 Tage oder so? Ich frage jetzt mal, weil ich da jetzt auch überhaupt nicht mitreden kann. Wie viel muss man denn konsumieren, rein theoretisch, wenn man das irgendwie verallgemeinern kann, um auf diesen Wert zu kommen?
Zwei Züge. Das ist ja das Spannende, dass man das eben nicht sagen kann. Das ist eben das große Herausfordernde. Das ist,
also wenn Sie Pech haben, dauert es wirklich 4 Tage, so wie Herr
ist dann eher die sagt, Ausnahme, ja. Wird dann eher die, bei Frauen ist einfach das Körperfettverteilungsvolumen anders. Das sehen wir auch in der Cannabis-Therapie. Die brauchen länger, es anschlägt, es hält länger an.
Bei Frauen hält es länger an? Ich dachte, es ist eher ungewöhnlich.
Das ist einfach das normale Verteilungsvolumen. Das THC, das ist ein Lipophil, also ein fettliebender Stoff, der reichert sich ins Fettgewebe an und für je kräftiger der Mensch ist, umso mehr reichert sich der Wirkstoff an und da kann schon sein, dass der eine Joint, das THC sich super anreichert, während es bei uns Schlagsiegen wahrscheinlich dann eher 3-4 sind und das am Mittwoch dann alles schon wieder raus ist. Das lässt sich nicht sagen, das sind die Rezeptoren, Abbauprodukte. Das Spannende zum Unterschied Alkohol ist, dass das THC sich ja noch erstmal in eine aktive Substanz verstoffwechselt wird. Also es wird eigentlich abgebaut, aber das Abbauprodukt ist auch wieder aktiv und wirkt. Und dadurch kann man das nicht vorhersagen, wie mit dem Alkohol 0,1 Promille pro Stunde. Das ist also ein reines Glücksspiel. Es sind sicherlich Erfahrungswerte, die der Patient dann mal irgendwann theoretisch haben kann. Aber das hat der Kollege vollkommen recht. Das wird ein reines Glücksspiel. Vor allen Dingen für uns Patienten oder für die Patienten ist es ein großes Problem. Das ist ja der Fokus, der mich vor allen Dingen interessiert. Die sind zwar grundsätzlich erstmal außen vor. Für die Patienten gilt dieser Grenzwert ja gar nicht. Aber genau, das wird spannend.
Ich meine, ich bin die einzige Frau heute Abend und ich nehme das gerade sehr zu Herzen und denke darüber nach. Wie das dann am Ende ist. Es gibt also keine Faustregel, also wo man sich irgendwie orientieren kann. Da hat man als Frau wirklich Nachteile in dem Fall, oder?
Ja, oder Vorteile. Das ist natürlich, die Wirkung hält länger.
Sie bezeichnen sich als schlagsig. Was sagen Sie zu mir?
So schönes Radio. Ne?
So schönes Radio, genau.
Wäre ich ein Problemfall oder nicht, sagen wir es mal so.
Nein, da reden wir schon wirklich von extrem viel Körperfett. Aber das ist eben, das macht es halt auch unglaublich herausfordernd, gerade eben jetzt auch in der Prämisse. Mhm. Wie gehen wir damit am Ende um? Und ich kann das einfach nicht postulieren. Das ist
welchen Unterschied?
Ich will das vielleicht mal an einem anderen Beispiel noch mal deutlich machen.
Ja, bitte.
Beim Alkohol kann man zum Beispiel, wenn ein alkoholisierter Autofahrer eine Verkehrsunfallflucht begeht und wir ermitteln ihn erst 2-3 Stunden später, dann wird regelmäßig dieser Nachtrunk ja behauptet. Dann kann die Polizei mit 2 Blutproben, die in einem festen Abstand voneinander genommen werden, zurückrechnen und ihm nachweisen, wie viel Alkohol er im Blut hatte zur Tatzeit, die paar Stunden davor. Das geht bei Cannabis nicht.
Genau.
So, da haben wir's.
Da geht's schon los.
ja, ich weiß jetzt gar nicht, Moment. Herr Knopke, sehen Sie das genauso? Also ordnen Sie das genauso? Was würden Sie jetzt Ihren potenziellen Kunden, die jetzt darauf warten, Clubmitglied zu werden, diesbezüglich damit auf den Weg geben? Weil Sie sind ja dann auch für die ein Experte.
Ja, das Fahrsicherheitsrisiko oder das generell einfach für die ein Thema oder das Fahrerlaubnisrisiko ist für den Menschen einfach ein sehr präsentes Thema und viele haben auch deswegen den Konsum eingestellt, um eben ihren Führerschein auch trotz der jetzigen Entkriminalisierung weiterhin nicht zu gefährden, weil ihnen das Gesetz zu schwammig war. Und auch die 3,5 bei deren Konsumgelegenheiten oder Konsummuster, wie man es nennt, über die 3,5 auf jeden Fall hinaus werden. Wenn sie alle 2 Tage konsumieren, dann brauchen wir darüber gar nicht reden, dass man dann irgendwann jemals wieder fahren dürfte.
Wie sieht es eigentlich, oder welchen Unterschied macht regelmäßiger und unregelmäßiger Konsum in diesem Zusammenhang? Vielleicht, Herr Schetter, Sie sind so weit weg.
Ich lausche ganz an dich. Es wird viel, viel, viel Richtiges gesagt. Aha. Ich glaube, in dem Zusammenhang, Herr Lobeda hat es ja erwähnt, also lagert sich in Fettzellen ab, kann sich da auch akkumulieren über Zeit. Und das ist dann durchaus ein Thema. Wenn ich ein Konsummuster habe, wo ich dann regelmäßig konsumiere, dann habe ich halt einen gewissen Wert, der auch dann immer wieder detektiert werden kann. Und das ist eben für Leute, die eben Cannabis aus medizinischen Gründen nutzen und dann auch regelmäßig nutzen, die haben dann einfach tendenziell höhere Werte. Wenn ich eben dann offiziell Patient bin, habe ich das Thema nicht so. Aber andere Leute, die sich aus Gründen Cannabis Besorgen, das Konsumieren auch zu Therapiezwecken, die haben da durchaus ein Thema mit der Fahrerlaubnis. Ja? Also das ist einfach nicht sauber und gut geregelt an der Stelle. Patienten sind da ausgenommen, wenn die fahrtüchtig sind, dann können die ja über diese Grenzwerte.
Also wenn sie keine Ausfallerscheinungen zeigen, ist das sozusagen das Kriterium?
Das ist so, wie ich das verstanden habe, ja.
Genau, also das ist ja das Wichtige, das gilt ja für uns alle, wenn ich nicht in der Lage bin, ein Fahrzeug zu führen, habe ich in einem Steuer nichts zu suchen. Das gilt für Cannabis-Patienten, das gilt für Schmerzpflaster, Fentanyl-Patienten in der Einstellungsphase sowieso nicht.
Aber wir betonen nochmal, auch wenn Cannabis-Patienten in höheren oder diesen Grenzwert überschreiten von
3,5 Nanogramm pro Milliliter.
Nanogramm, genau. Dann behalten Sie trotzdem Ihren Führerschein.
Genau, solange sie nicht auffällig werden. Also wenn sie dann auch Schlangen fahren, rosa Elefanten sehen, um jetzt mal die Plakative hier in den Raum zu werfen, gelten sie da. Nee, gibt's auch nicht, aber man hört sie immer wieder. Dann verlieren sie auch den Führerschein, auch zu Recht. Das ist, also die Frage ist, ob ich wirklich noch in meiner schweren Erkrankung noch Auto fahre. Das gibt's und hat schon seine Berechtigung, aber auch da habe ich eine besondere Verantwortung. Das ist kein Freifahrtschein. Jetzt zu sagen, super, für mich gilt die Grenze nicht. Das mag sein, aber auch für mich gilt, wenn ich in einem Steuer sitze, nur wenn ich weder mich und vor allen Dingen auch andere nicht gefährde.
Wir reden heute.
Also deshalb nochmal, es wäre schön gewesen, wenn man bei dieser Situation gesagt hätte, so, wir lassen das im Zusammenhang mit Autofahren oder mit Führen von Fahrzeugen insgesamt sein, den Genuss von Cannabis, und bei der Gelegenheit machen wir das beim Alkohol, schaffen wir das auch gleich ab.
Vertane Chance, sagen Sie.
Aber wichtig,
das erklären Sie mal Herrn Söder in Bayern.
Ja. Wichtiges Thema Genuss, also zu medizinischen Zwecken ist ja Cannabis durchaus sinnvoll. Und dann, solange ich fahrtüchtig bin, sollte ich auch fahren dürfen. Ich glaube, das ist auch klar.
Also es fühlt sich jetzt danach an, als würde uns auch nicht nur diese enge Grenzwertdiskussion, sondern alles zusammen noch eine ganze Weile beschäftigen und wir auf ganz viele Erfahrungswerte angewiesen sein werden, um da den richtigen Weg zu finden.
Definitiv.
Okay, Herr Knopke, Sie sind ja gerade in Gründung. Es geht ja erst offiziell los am 1. Juli. Hat das alles funktioniert gerade?
Also ja, der Verein ist gegründet, Bankkonto ist eröffnet und die Satzung wird jetzt dementsprechend angepasst aufs CanG und
aufs
ja,
was?
Auf das CanG, auf das Cannabis-Gesetz.
Ach so.
Genau. Und genau, wir sind als politischer Verein gestartet, deswegen jetzt die Satzungsänderung dahingehend, aber das ist in Mache und wird demnächst eingereicht, ja.
Sind Sie schon überrannt worden von Interessenten, die wissen wollten, wie es geht?
Potenziell eigentlich immer zu irgendwelchen politischen Ereignissen, die das angekündigt oder ja quasi nochmal getriggert haben, sag ich mal. Und ja, es gab quasi Zeitpunkte, wo einfach ein bisschen mehr Anfragen da waren, aber eigentlich alles im Rahmen des Händelbaren.
Was heißt denn mehr? Kommen jetzt plötzlich die Leute aus den Löchern gekrochen und sagen, jetzt geht's los.
Man beobachtet einfach über den Tag, wie das Volumen sonst ist, was man so an Anfragen hat. Wenn jetzt in der Woche sonst irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 7 Stück da sind und dann ist, dann hält Karl Lauterbach seine Pressekonferenz und kündigt das an, dass es dann irgendwann demnächst auf die Tagesordnung kommt, dann merkt man schon da kommen gleich irgendwie an dem Tag 10, 12, 20 Anfragen und auch der Website-Traffic ist einfach ein ganz anderer. Mhm. Sieht man einfach schon daran, dass das Interesse dadurch halt wieder ganz anders getriggert wird.
Mhm. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie hören, dass Bayern bzw. auch Herr Söder, der bayerische Ministerpräsident, jetzt ein Cannabisverbot auf dem Oktoberfest haben möchte?
Ja, was geht in mir vor? Lieber Tim Bavaria, also wo ist die bayerische Freiheit, frage ich Herrn Söder mal so. Ich kann ihn nicht nachvollziehen, das ist absolut populistisch, was er macht und er hüpft und springt in eine oder andere Richtung. Er hat eigentlich die Gras-Legalisierung, glaube ich, mal vorgeschlagen, da war er dann aber eher so halb oppositionell und deswegen hat er das dann irgendwann wieder verworfen. Also er ist ein Mensch, den ich einfach nicht über den Weg trauen kann.
Herr Wendt, Sie dürften doch begeistert sein von solchen Verordnungen, oder?
Also ich kann mich nicht, ich überlege jetzt gerade, wann Markus Söder die Legalisierung von Cannabis vorgeschlagen haben könnte, aber ich stimme Ihnen zu, ich kann das nicht bestreiten, also ist ja alles im Bereich des Möglichen, aber wir erleben ja im öffentlichen Raum jetzt tatsächlich eine Diskussion darüber, in Biergärten, in Gaststätten und überall anderswo, wo öffentlicher Raum ist. Was ist denn jetzt mit dem Kiffen im öffentlichen Raum? Geht das da oder geht das nicht? Das ist wie mit dem Rauchen auch. Die anderen rauchen mit halt. Und wer seine Gäste davor schützen möchte, der sagt, nee, hier bei mir bitte nicht. Und ist, das ist
auch rauchen. Moment, da muss ich jetzt sofort mal reinkrätschen. Also wenn ich jetzt neben jemandem stehe, der Cannabis raucht, ja, erwischt es mich dann auch einfach nur durchs Einatmen?
Ja, das können Sie ja gar nicht verhindern.
Sie werden nicht so unfassbar beeinträchtigt, dass sie denn Fahrbeeinträchtigung oder sonst was aufweisen würden. Auf gar keinen Fall.
Das mag wohl sein, aber trotzdem gibt es ja einen gewissen Grad von Belästigung. Also ich würde in so einer Kneipe
Es geht nicht um Belästigung, es geht um Wirkung, Herr Lobeda.
Nee, es geht auch um Belästigung, Entschuldigung. Ich möchte nicht.
Wer sich daneben stellt, neben eine kiffende Person.
Das wäre jetzt meine Frage.
Wenn ich irgendwo stehe und rauche und jemand stellt sich neben mich und fühlt sich dann belästigt, dann verstehe ich den Take nicht.
Dann muss ich nicht neben Sie stellen, aber wenn ich in der Gaststätte sitze und...
Gaststätte ist was anderes, das ist Hausrecht, aber wir reden ja gerade von der Öffentlichkeit. Wenn ich irgendwo auf der Straße an der Ampel stehe...
Ich wollte das einfach nur mal aus Interesse wissen, wie das ist, wenn man wirklich direkt daneben steht, ob ich da jetzt auch gleich high werde, nur weil ich das rieche.
Nein, also was sie riechen, sind die Terpene, das sind die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, also das THC riecht gar nicht. Da passiert also nichts, von dem Geruch wird man auch nicht high, von dem Inhaltsstoff, der sich dann in diesem Dampf befindet, aber nicht, wenn das jemand ausatmet. Sie müssen sich vorstellen, dass man ungefähr die Hälfte geht überhaupt nur in den Dampf über, eine weitere Hälfte wird überhaupt nur aufgenommen vom Körper. Das, was dann wieder ausgeatmet wird und dann jemand anderes wieder einatmen sollte, ist so gering. Es geht, es gibt da auch kleine Studien zu. Man hat das quasi mal 4 Leute in ein Auto gesetzt. 3 davon haben fleißig gekifft, die 4. nicht. Und ja, bei der 4. war in dem geschlossenen System kleines Auto, dann ein messbarer THC-Wert im Blut. Es gibt auch Studien aus dem Pflegebereich, aus Londoner Krankenhäusern, wo also geguckt wird, wenn die Schwester das mit verabreicht an den Patienten, daneben steht, wird die davon high? Nein. Das ist eine kleine Studie, sind 12 Schwestern, das muss man auch dazu sagen, aber bei keiner einzigen war THC im Blut nach, also reden wir nicht von 3,5, sondern nichts war nachweisbar. Wenn ich jetzt wie früher hier der eine zieht Backe und direkt in den Mund der Freundin solche ganzen Jugendsachen, dann muss das schon ein paar Mal passieren, aber nein, wenn sie daneben stehen, vom Geruch wird man sowieso nicht high. Das sind die
Tapete. Also klingt es dann doch eher nach Populismus.
Wie gesagt, wenn wir alle im Auto sitzen und 3 kiffen, wird der 4. davon definitiv high. Also der Fahrer, das ist dann nicht mit dem Alkohol, das ist was anderes. Wenn 3 trinken und der Fahrer fährt und trinkt nicht, das ist okay. Wenn alle 3 kiffen und der Fahrer nicht, könnte es nicht okay sein.
Herr Schötter, haben Sie jetzt gelacht oder war das der Herr Wendt?
Das war ich an der Stelle.
Sehr schön, sehr schön.
Ich kann mich Herrn Lobe da nur anschließen. Also die Gefahren, dass man davon high wird, sind völlig vernachlässigbar, gerade im öffentlichen oder im offenen Raum.
Wie beurteilen Sie denn als medizinischer Cannabis-Produzent solche politischen Vorgaben? Jetzt, so wie in Bayern oder auch in Freiburg, gibt es ein Stadtfest, wo der Stadtrat Cannabisrauchen verboten hat. Ein Interview gibt es heute nach 22 Uhr in dieser Sendung zu hören mit dem Freiberger Oberbürgermeister. Was geht Ihnen in Ihnen vor, wenn Sie sowas hören?
Erstens finde ich es interessant. Also wir sitzen ja in Berlin, also hier ist es eine andere gelebte Realität, auch schon seit längerer Zeit. Und das hat funktioniert hier auch alles bestens an der Stelle. Aber wenn ich dem Ganzen irgendwas abgewinnen kann oder irgendwas Positives abgewinnen kann, ist, dass es zumindest eine öffentliche Diskussion darum gibt und dann eben verschiedenste Meinungen angehört werden. Das Für und Wider kann dann auch eben öffentlich abgewogen werden. Und dann sieht man vielleicht, dass das eine Argument stichhaltig ist, das andere nicht so oder auch gewisse Entscheidungen dann irgendwie konsequent sind oder eben inkonsequent. Ja, das einzige Positive, was ich dem abgewinnen kann, ist eben, dass die Diskussion geführt wird und das nicht im Verborgenen dann passieren muss. Und gehe davon aus, dass über den öffentlichen Diskurs, über das Anreichern von Wissen und das Verteilen von Wissen dann zukünftig solche Verbotszonen dann nochmal genauer hinterfragt werden.
Okay, das heißt also, in Berlin gibt es sowas nicht, diese Verbote?
Nein, das sind ja grundsätzlich Gesetze, aber müssen jetzt wenige... jetzt Biergärten oder Ähnliches bekannt, wo jetzt ganz explizit Cannabiskonsum dann ausgeschlossen worden ist. Die Fälle hört man eher aus Bayern, muss man dazu sagen, zumindest aktuell.
Gestatten Sie mir noch eine ganz pragmatische Frage. Wie viel ist eigentlich 25 Gramm?
Das kommt darauf an, also je nach Produkt und auch Produkttyp, muss man dazu sagen. Wenn wir von Cannabisblüten sprechen, ist das schon
sehr leicht. Und 25 Gramm ist ja relativ viel.
Das kann schon relativ viel Volumen ausmachen. Mhm. Da braucht man schon eine Tasche, um das mitzuführen. Ja.
Die Hamburger Polizei hat sich extra Feinwagen besorgt, um 25 Gramm kontrollieren zu können. Wissen Sie schon darum, Herr Wendt, welche Lösungswege gibt es denn noch?
Ja, das wird spannend. Die Hamburger, die versuchen das jetzt mal, hat es ja bislang nicht gegeben. Bislang hat Polizei Cannabis, wenn sie es gefunden hat, sichergestellt, der Staatsanwaltschaft zugeschickt und auch wenn die das Verfahren eingestellt haben, haben die das Cannabis regelmäßig vernichtet. Das ist jetzt ja anders, weil es jetzt ja die 25 Gramm, also bis 25 Gramm ist es ja straffrei. Das heißt, das können wir gar nicht wegnehmen, das wäre nicht in Ordnung. So, oberhalb von 25 Gramm bis 30 Gramm ist es die Ordnungswidrigkeit und ab 30 Gramm beginnt dann auch die Straftat. Das heißt, man muss es dann also auch irgendwie nachweisen. Das wird dann ausgesprochen spannend, vor allen Dingen dann, wenn man solche Wagen einfach irgendwo kauft und mit sich führt. Wissen Sie, wir sind in Deutschland so Wagen, die müssen regelmäßig
geeicht werden und so
geeicht werden. Und die müssen, da muss man die Mitnahme, also die Aufbewahrung, muss man nachweisen. Und da freuen sich jetzt schon ganze Bataillone von Anwälten drauf, zu sagen, wo haben Sie denn die Waage her? Und wer hat die denn geeicht? Und wo haben Sie die denn transportiert? Und vieles andere mehr, um die Verfahren, die dann angeleiert werden, mit diesen Wagen irgendwann auch mal wieder einzustellen.
Sie sagt doch vorhin, Sie wollen es gar nicht machen. Die Polizei soll das, ist auch gar nicht deren Job, haben Sie da vorhin gesagt. Das wird nicht Aufgabe der Polizei sein. Warum sollen die denn jetzt eine Waage dabei haben?
Die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten ist der gesetzliche Auftrag der Polizei. Natürlich machen die das.
Ja, aber wann stellen die denn fest, wann eine Ordnungswidrigkeit ist? Wenn die 25 Gramm da haben oder 25,01?
Ja, wenn sie über 25 Gramm sind, haben wir eine Ordnungswidrigkeit.
Ja, und wann ist der Anlass dazu gegeben, dass ich aufgegriffen werde?
Bei einer Personenkontrolle haben sie das Zeug bei sich und dann werden wir gucken, wie viel.
Was ist als Patient?
Ja, da natürlich nicht. Es gelten ja diese Vorschriften gar nicht.
Und warum gehen sie dann erstmal auf alle Leute zu? Oder warum sollen alle Polizisten auf die Leute zugehen, die irgendwo rauchen sollen? Das verstehe ich nicht.
Nee, das tun wir gar nicht. Nee, das tun
aber,
wir auch nicht.
Aber das ist doch ein interessanter Aspekt. Wenn ich jetzt Cannabis-Patient bin, muss ich mich dann irgendwie ausweisen oder wie kann ich mich da
genau, also ganz klassisch.
Ja, wir sollten das Rezept mitführen.
Ja. Genau. Das Rezept mit dabei. Es hat sich auch jetzt inzwischen ein ganzer Markt entwickelt für Spaßpatienten, die sich dann also Rezepte ausstellen lassen über Ärzteplattformen, teilweise in Deutschland, teilweise im EU-Ausland und dann natürlich den Anschein erwecken, dass natürlich jetzt ein Rezept haben und damit auch 40, 50 Gramm mit sich rumschleppen, wobei man sagen muss, was will ich mit 25 Gramm?
Also Moment. Wir müssen uns das ja immer vorstellen können. Wir reden hier immer so von Grammzahlen und so. Und wer jetzt kein Cannabis-Benutzer ist oder Konsument ist, der weiß gar nicht, was er damit machen soll. Für wie viel reicht denn eigentlich 25 Gramm?
Das kommt drauf an, ob man es quasi verdampft oder ein Joint dreht. Verdampfen sind's quasi reicht 0,1 bis 0,3 Gramm für eine sogenannte Vaporisation im Joint, müsste ich jetzt 1 bis 3 Gramm, also da kann man, wenn man den pur, aber oh ja. Selbst wenn man sagt, wir machen 5 Gramm, dann hätte ich 5 Joints dabei. Jetzt weiß ich nicht, was ich als Privatperson, da bin ich jetzt raus, das ist meine Erfahrung, G0 mit 5 Joints am Abend möchte, also ich weiß nicht, ob ich wirklich 25 Gramm mit mir rum, aber ist egal, der Wert ist da, das ist wie mit den 3,5 Nanogramm, da könnte man jetzt wahrscheinlich noch die ganze Nacht und die nächsten 12 Nächte diskutieren, ob der jetzt zu hoch ist, also zu niedrig ist er definitiv nicht, bin ich der Meinung, außer wir treffen uns so wie zum Keksebacken oder Teeaufguss, da bräuchte ich schon eventuell ein bisschen mehr, aber ja, der ist da, aber der Wert.
Vielleicht, also mehr als 1 bis 2 Gramm pro Person pro Tag ist schon echt viel, ja. Von daher gehe ich davon aus, dass die Cannabiskonsumenten auch in Zukunft dann so schlau sind, sich nicht nah an diesen Grenzwert zu bewegen, um dann nicht Herr Wendt und Kollegen zu treffen, die dann nachliegen müssen.
Das ist doch mal eine Maßnahme.
Ich hoffe da auf, wir setzen ja auf quasi einen verantwortungsvollen Umgang und es macht einfach Sinn, mit 10 Gramm zur Party zu gehen und nicht mit 25,1, um es drauf ankommen zu lassen. Also wer das macht, der gehört für mich, bin ich urehrlich weggesperrt. Das ist, also wir haben ja die Möglichkeit jetzt verantwortungsvoll, also für den medizinischen Bereich, aber auch für alle quasi Konsumenten damit umzugehen. Wir müssen es ja hoffentlich jetzt nicht alles auf die Feinwaage legen, nämlich auf die Goldwaage. Sondern
also nicht da, übertreiben.
Nee, da kann man doch einfach mal sagen, okay, ich nehme einfach 5 Gramm mit für die Party, das reicht doch aus, da guckt die Polizei, alles klar, sind 5 Gramm, keine Diskussion und dann ist gut. Also wie gesagt, das... Da hoffe
das
ich,
wäre
dass,
mir sehr recht.
Ja, genau. Deswegen plädiere ich auch.
Aber Sie haben vorhin auch gesagt, Herr Wendt, dass mit diesen 100 Metern, das stelle ich mir natürlich auch, da jeder Mensch denkt sich, mein Gott, die arme Polizei, die da, wie will man so einen Radius feststellen? Aber wenn das dann im Gesetz steht, dann kommen Sie ja auch da nicht drumrum.
Im Moment ist aber noch nicht so klar, wer das kontrollieren soll. Das ist in den Ländern, wird da ja gerade drüber gesprochen. In dem einen oder anderen Dorf in Bayern habe ich jetzt gehört, da sollte ein Anbauverein entstehen. Jetzt hat der Dorfbürgermeister da erstmal einen Spielplatz direkt vor die Tür bauen lassen.
Damit das habe ich auch gelesen. Das ist für mich persönlich
als zweifacher Familienvater die absolut falscheste Motivation, jetzt Spielplätze zu bauen. Das ist natürlich, wenn ich jetzt überall Spielplätze hinbaue und Schulen und
Schaden,
Kinder,
wo kein Nutzen ist. Ne? Also,
aber also man sieht ja jetzt schon, wenn man auf die...
Nein, ist ein bisschen schräg alles. Ja. Aber da rate ich zu einem gelasseneren Umgang damit. Aber diese Vereinigung, die Vereine selber werden ja, die können ja ab 1.7. ins Genehmigungsverfahren gehen. Das dauert dann wahrscheinlich 3 Monate. In Berlin dauert es ein bisschen länger regelmäßig. Da ist die Verwaltung nicht. Das wird dann irgendwie genehmigt werden und dann muss man dann gucken. Es gibt einen umfangreichen Regelungskatalog um diese Vereine herum. Die brauchen also alle möglichen Beauftragten. Die dürfen nur 500 Mitglieder haben. Die dürfen auch in diesen Einrichtungen überhaupt nicht konsumieren. Und die dürfen
was übrigens sehr schade ist.
Ja,
also wenn man sich das spanische Vorbild...
Die dürfen nur in einem Verein auch Mitglied sein. Also es gibt ganz, ganz viele Regeln. Und wer das kontrollieren soll, frage ich mich wirklich, weil man stellt sich jetzt mal so vor, in Berlin, ich weiß nicht, wie viele solche Vereine da entstehen werden, man darf als Einzelner nur in einem Verein, nur in einer Mitgliederliste stehen. Die dürfen auch nicht mehr als 500 haben. Und das wird ganz spannend, wer dann die ganzen Mitgliederlisten nebeneinander legt und sagt, ist denn der Otto Schulze oder Franz Mayer oder so vielleicht in 2 Vereinigungen Mitglied und steht da drin. Ich weiß nicht, wie man das herausfinden soll. Das ist so ungefähr wie die Kontrolle des Eigenanbaus zu Hause. Das kann auch keiner kontrollieren.
Aber Herr Lobeda hat es gerade so schön gesagt. Er orientiert sich da gerne mal an Spanien. Und da weise ich jetzt gerne mal darauf hin, dass es ein Interview gibt mit unserem Madrid-Korrespondenten aus Spanien, der uns mal ganz detailliert schildert, wie der spanische Weg ganz genau aussieht. Ist auch nicht unproblematisch und auch nicht eindeutig. So viel kann ich schon mal dazu sagen. Die eiern da auch ganz schön rum. Aber man kann eigentlich nur dazulernen, wenn man sowas mal hört, wie es die anderen so tun. Hier ist MDR Sachsen und Dienstags direkt und wir fragen uns, sind wir mit dem neuen Cannabis-Gesetz auf dem richtigen Weg? Wer profitiert davon? Wo gibt es Probleme? Wir ziehen eine Zwischenbilanz nach 2,5 Monaten in Deutschland. Und jetzt mit Rebecca Haugwitze aus der Dienstags direkt Redaktion. Sie hat ihre Meinungen und Anregungen zu unserem Thema heute Abend angenommen. Was gibt's denn? Was sagen unsere Hörerinnen und Hörer? Ja.
Guten Abend erstmal. Guten Abend. Also man ist sich recht einig, wenn man zum Beispiel eine Krankheit hat, wo das hilft und wenn man es dann auch in Maßen einnimmt, also nach Verschreibung, dann ist das okay. Und an diesem in Maßen hängen sich dann auch einige auf. Manche sagen dann auch, sie machen sich schon Sorgen, dass diese freie Verfügbarkeit einer sogenannten Einstiegsdroge eben auch Suchtprobleme zum Steigen bringen lassen kann. Da hätte sich zum Beispiel Uwe Großmann auch einen Suchtexperten in der Runde gewünscht. Und an der Stelle eine kleine Anmerkung von mir, das haben wir tatsächlich auch versucht, das hat sich nur wirklich leider niemand gefunden. Deshalb aber an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf die Sucht- und Drogen-Hotline des Bundes. Die erreichen Sie unter der 01806 313031. Also falls hier jemand zuhört, der das Gefühl hat, er hat da vielleicht ein Problem, einfach mal anrufen. Genau. Weiter im Text, der Mario aus Kamenz sagt für sich ganz klar, mich betrifft die Legalisierung gar nicht. Ich lebe mein Leben ganz klar, einfach und brauche keine Drogen. Und der Frank aus Lauchhammer plädiert dann noch dafür, dass man sich immer eine Entscheidung für sich treffen soll. Möchte ich Alkohol trinken, möchte ich kiffen oder möchte ich Auto fahren? Finde ich, klingt eigentlich ganz vernünftig. Aber im Großen und Ganzen merkt man einfach, die Leute sind Cannabis gegenüber einfach immer noch eher skeptisch. vielleicht können wir sie ja heute ein bisschen mehr aufklären.
Das tun wir noch bis 22 Uhr. Danke, Rebecca, für den Moment. Und wenn Sie noch Fragen haben oder eine Anmerkung zu unserer Sendung heute, dann rufen Sie uns einfach an, kostenfrei die 0800 637 7272 oder schreiben Sie uns Ihre Meinung per Mail über mdrsachsenradio.de. Dort finden Sie das Kontaktformular. Martin Knopte ist bei uns vom Cannabis Social Club.
Club. Deutsch.
In dem Zusammenhang ist das immer eine Frage wert. In Leipzig, ich habe auf ihre Homepage geguckt. Und da steht, der Cannabis oder Cannabis Social Club Leipzig befindet sich seit Anfang 2023 in Gründung. Das Vereinsleben wird voraussichtlich mit der Entkriminalisierung von Cannabis und dem damit verbundenen Ende vom Kampf gegen die Prohibition von Cannabis starten und richtig Fahrt aufnehmen. Wo steht denn Ihr Tacho im Moment?
Der Tacho ist, der Verein ist eingetragen und die Website wird im Hintergrund neu gestaltet und neu aufgesetzt. Und wo stehen wir jetzt? Wir haben eine Immobilie gefunden, die noch nicht vertragsreif unterschrieben ist, aber wo wir im engeren Austausch stehen. Mhm. Wir haben eine Suchtpräventionsbeauftragte, die gerade ihren Master in sozialer Arbeit macht und
die ist auch bei Ihnen immer vor Ort dann, ja?
Beziehungsweise jetzt verfügbar. Aktuell noch nicht, aber je nachdem, wie es dann überhaupt auch notwendig wird. Also sie hat aktuell das Jugendschutz- und Präventionskonzept geschrieben, mit dem wir jetzt erstmal arbeiten, und die Umsetzung selbst, das können auch noch andere Menschen machen, theoretisch, die dann den CAN-G-zertifizierten Kurs haben als Präventionsbeauftragter. Also es können verschiedenste Leute machen das.
Und am 1. Juli kommen dann die Interessenten auf Sie zu und sagen, ich hätte gern 25 Gramm.
Nee, am 1. Juli dürfen wir halt die Lizenz beantragen, wenn wir dann irgendwann wissen, bei welcher Behörde. Diese darf sich 3 Monate Zeit lassen, über diesen Antrag zu entscheiden. Wenn denen dann irgendwas fehlt, dann gibt es noch eine Nachfrist von, keine Ahnung, x Wochen, sagen wir mal 4 bis 6, was so gängig ist. Und dann kann man seine Unterlagen dann eventuell nachreichen und ja. Dementsprechend wird dann irgendwann die Lizenz erteilt, im Idealfall halt binnen dieser 3 Monate. Mhm. Und wenn man jetzt optimistisch ist, dann baut man als Verein währenddessen die Halle um quasi damit Lizenzerteilung mit dem Anbau starten zu können. Und ja, so der Plan. Die Ernte, wie gesagt, vorhin schon Q4 dieses Jahr wäre schon sehr sportlich.
Q4, damit meinen Sie Quartal 4?
Korrekt, ja. Mhm. Genau, oder halt Quartal 1 in 2025 dann. Das ist schon mit einer Abgabe und Reifeprozess eben schon ein ganz anderes Thema. Also da realistischer.
Und jetzt erklären Sie uns bitte nochmal das Prozedere. Für jemanden, der bei Ihnen Mitglied, also man kann das ja nicht kaufen dann, ne, so regelrecht, sondern man muss Mitglied werden. Und wie läuft das dann mit der Finanzierung und allem drum dran?
Ja, die Finanzierung selbst ist, sind wir noch ein bisschen am Rechnen, wie wir es in Zukunft konkret machen. Wir denken gerade so drüber nach, dass wir einen kleinen Groundfeed machen mit den monatlichen Fixkosten, die der Verein so oder so hat. Und eben Mitglieder mit einer gewissen Abnahmemenge eben das entweder monatlich angeben, damit der Verein irgendwie kalkulieren kann. Dann müssen wir halt noch ein sauberes Muster finden. Konkret haben wir es da noch nicht gemacht, weil es auch nicht realistisch ist, dass jedes Mitglied immer das Gleiche abnimmt. Jetzt einige haben sich während der Voranmeldung halt auch wieder abgemeldet, weil sie gar nicht mehr kiffen. Also es gibt von bis.
Okay, jetzt haben wir ja schon bemerkt, dass wir keinen Suchtexperten heute Abend in dieser Runde haben, aus den genannten Gründen. Aber eine gewisse Expertise sitzt dann doch heute Abend hier. Und ich wollte das einfach mal in den Raum werfen, wer darauf antworten möchte. Der tut es jetzt. Welche Rolle spielt denn Cannabis bei der Entstehung von Suchtkarrieren? Ist es eine Einstiegsdroge? Welche Untersuchungen gibt es dazu? Lassen Sie uns halt auch darüber nochmal reden.
Dann würde ich anfangen. Ist seit 1994 gerichtlich widerlegt. Also der Point ist eigentlich, ja, Bundesverfassungsgericht hat es widerlegt. Also ich weiß nicht, wer es noch widerlegen soll. Wie viele Ärzte, Doktoren und keine Ahnung, wer noch? Vielleicht der Kanzler.
Möchten Sie noch was sagen dazu, Herr Schetter?
Ja, ich habe ein kontroverses Thema. Es gibt ja verschiedenste Studien, die das Ganze auch widerlegen. Dann gibt es anekdotische Evidenz, wo es natürlich dann auch Suchtkarrieren gibt, die gegebenenfalls auch mit Cannabis begonnen haben. Also auf jeden Fall geht es uns in der letzten Konsequenz um verantwortungsvollen Umgang damit, wie übrigens mit jedem Suchtstoff. Also wir haben vorhin schon über Tabak und Alkohol auch gesprochen. Das ist dann sehr individuell, wie sich dann auch eine Suchtkarriere dann über Zeit dann auch entwickeln kann. Also jeder Suchtstoff hat da so seine Chancen und Risiken an der Stelle. Konkret bei uns eben das Thema Cannabis aus der Apotheke. Die Verschreibung erfolgt von einem Arzt, Abgabe über die Apotheke. Da hat man dann eben auch Fachpersonal, mit dem man dann immer wieder in Berührung kommt, das dann im Zweifelsfall auch kritische Muster auch erkennen kann und so Dinge dann frühzeitig dann auch mit Patientin diskutieren kann. Also das finde ich da im medizinischen Bereich einigermaßen gut geregelt, auch falls da problematische Fälle über Zeit entstehen.
Also das glaube ich auch, dass es im medizinischen Bereich vernünftig geregelt ist, zumal da auch die berufliche Expertise dabei ist. Aber wir dürfen nicht verkennen, dass Kinder und Jugendliche, und da geht es ja in den Schulen schon mal ab dem 12. Lebensjahr los, die gehen ja auch demnächst nicht in die Abgabestellen, die schicken wir ja weiter irgendwo in den Park zum Drogendealer. Die müssen ja weiter da kaufen. Und die kriegen ja diese Abgabestellen nicht, das ist auch richtig so. Wenn man aus der polizeilichen Praxis das sieht, kann ich Ihnen sagen, da gibt es schon verzweifelte Eltern, die dann in den Dienststellen stehen und sagen, also mein Kind ist da in einem Milieu, ja, die kiffen, ich will aber auch nicht, dass es schlimmer wird. Ich will auch nicht, dass der in diesem Milieu da weiter ist und ich weiß mir nicht zu helfen.
Was sagen Sie diesen Eltern?
Ja, wir versuchen, den Beratungsstellen zu vermitteln. Da sagen die, ja, da war ich schon, da soll ich in einem Dreivierteljahr nochmal wiederkommen, weil die gar keine Kapazitäten haben. Das ist das Thema. Darum hätte sich auch Herr Lauterbach kümmern können, zu sagen, wie geben wir den Ländern eigentlich die Möglichkeit, hier Beratungsangebote, Therapieangebote zu stärken. Davon ist nichts zu sehen. Deshalb, das mit dem verstärkten Jugendschutz ist ein absoluter Unfug. Wir haben ein paar Plakate gedruckt, mehr hat er nicht gemacht. Und das findet alles nicht statt. Und was die Drogenkarrieren angeht, mag es ja medizinisch auch so sein. Ich will das gar nicht bestreiten. Und das Bundesverfassungsgericht ist natürlich auch schon eine richtige Hausnummer. Nur Tatsache ist, viele Drogenkarrieren haben halt mit Cannabis begonnen. Nicht jeder, der mit Cannabis anfängt, wird dann auch eine Drogenkarriere machen. Aber umgedreht ist bei denjenigen, die eine Drogenkarriere hingelegt haben, mit allen bekannten Folgen, hat das irgendwann mal mit Cannabis begonnen.
Das ich habe vorher Alkohol getrunken.
Das gibt es nun einmal. Ja, dann müssen Sie alle bestreiten.
Steile These, steile These.
Es ist nun mal so, doch, das ist ganz genau so. Aber wahrscheinlich wird es wieder Studien geben, die das auch wieder alles widerlegen, so wie das mit Korrekt. Den Studien halt so ist. Wer sie bestellt, und wer sie bezahlt, kriegt auch die Ergebnisse.
Jetzt muss man
Ich glaube, worauf wir uns einigen können, glaube ich, das Thema Aufklärung, das ist jetzt noch nicht zu Ende gedacht, noch nicht zu Ende umgesetzt. Wir sprechen ja nicht umsonst von einer Teillegalisierung. Und ich glaube auch, was zumindest jetzt skizziert worden ist, rund um Säule 2 mit anderen Abgabenstellen, ist, glaube ich, dann ein sinnvoller Schritt, dass man da jetzt noch weitergeht. Weil so die Regelung ist natürlich nicht perfekt. Ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen.
Das löst sich in einer Generation. Wer soll uns denn aufklären? Meine Eltern haben nie gekifft, die können mich nicht aufklären. Meine Eltern haben sicherlich genug gesoffen. Die haben gesagt, hier, pass auf, was passiert, wenn du dich betrinkst, können wir dir selber sagen.
Ja.
Und das ist natürlich, es findet ja keine Aufklärung statt. In der Schule findet es nicht statt. Es ist bis dato eine Verbotsdistanz, macht da nicht, ist böse. Ne, so, es gibt ja auch in den Kindern, wenn sie mal rumfragen im Jugendalter, was weißt du über Cannabis, er ist verboten, macht high. Was haben denn die Eltern zugesagt? Ist verboten, macht high. Also wo soll die aufklären? Die kommt her, wir werden das können. Wir werden das können, unsere Kinder, wenn ihre Kinder aufklären. Es ist schön, wenn der Herr Lauterbach bis dahin nochmal schafft, von außen Aufklärung zu leisten, was gerade nicht funktioniert. Aber letztendlich ist das auch irgendwo, was zu Hause angesiedelt wird. Wenn Eltern dort mit eingreifen können, weil sie auch genug Expertise haben, und das ist nur so bitter, dass es so ist, genug Eltern haben geraucht und können sagen, hier, pass auf, der Opa ist an Lungenkrebs gestorben, der Papa stirbt auch an Lungenkrebs, ist kacke, hast du selber erfahren. Und das Gleiche haben wir im Alkoholbereich, aber das fehlt uns einfach noch im Cannabisbereich. Und da muss der Staat einspringen. Hat er auch groß versprochen, macht er gerade noch nicht. Aber letztendlich in 2 Generationen ist das auch kein Thema mehr. Dann ist das etabliert, dann gibt es vernünftige Aufklärung. Dann kann der Kindergartenerzieher kann vernünftig aufklären, ohne sich schämen zu müssen. Woher wissen Sie das, Herr Kindergartenerzieher? Das ist einfach, das löst sich. Es klingt jetzt vielleicht blöd und ich wünschte mir, dass man zwischendurch noch ein paar andere Möglichkeiten fände. Und da arbeitet der Herr Lauterbach bestimmt ganz, ganz fleißig dran, neben all seinen anderen Sachen. Aber das wird sich lösen.
Herr Knauke, Sie wollten noch was sagen.
Ja, das mit dem Tod auf jeden Fall beim Alkohol und so weiter, das kann man einfach bestätigen. Also bei mir habe ich es einfach auch relativ früh in der Jugend mitbekommen, dass mein Opa dann Delirium 2 Wochen lag und seine eigenen Kinder nicht erkannt hat und so weiter. Und dann war Game Over. Und ich dachte mir, so ende ich auf jeden Fall nicht. So, und wenn du dann jung, unerfahren und dumm bist, dann das Internet recherchierst und sagst, was ist denn nicht so tödlich, und du findest dann auf einmal eine Angabe, da steht, Gras hat bis heute keinen einzigen offiziellen Toten, dann ist interessant. Ganz einfach.
In diesem Zusammenhang ist mir jetzt noch eine Idee gekommen, und zwar wollte ich Sie fragen, weil Sie gerade gesagt haben, die Eltern haben da keine Erfahrung.
Irgendwann muss doch die Frage kommen, ob wir auch schon gekifft haben.
Naja, Moment, genau. Herr Wendt, ich kann jetzt einfach nicht mehr anders. Sie haben so einen Anlauf geliefert, dass ich jetzt fragen muss, ob Sie, wenn es um Cannabiskonsum geht, überhaupt mitreden können.
Nein, eigentlich nicht, weil ich habe das wirklich noch nie konsumiert. Ich bin im Duisburger Norden in Obermarxloh groß geworden oder aufgewachsen. Da gab es das schlichtweg nicht. In meiner Schulzeit hatte ich da nie Kontakt mit. Ich habe früher mal geraucht als junger Polizist. Als dann die Kinder in die Familie kamen, hört man damit auf. Jetzt trinke ich noch gelegentlich ein Bier. Ich bin also ziemlicher Spießer.
Und Sie sind auch nicht scharf drauf, mitreden zu können?
Nö, überhaupt nicht. Also mich dürstet da gar nichts nach. Und so viel ich weiß, meine Kinder auch nicht. Aber da würde ich keine Hand fürs Feuer legen.
Das würde ich auch sagen, lieber so. Aber was ich mich bei dieser Gelegenheit vorhin auch gefragt habe, also erstens mal scheint es ja so wirklich so zu sein, oder ist es nur eine subjektive Wahrnehmung, dass besonders Jugendliche und junge Leute empfänglich sind für diese Droge. Plus bei diesen Gedanken kam mir dann die Frage auf, wie war das eigentlich zu DDR-Zeiten? Ich meine, Hanf gibt es, was haben Sie mir gesagt? Seit wann?
Boah, gut 5200 Jahre in Deutschland.
Genau, da wird ja die Hanfproduktion, sag ich mal, in 45 oder 40 Jahren DDR keine Pause gemacht haben. Oder zumindest, gibt es dazu Untersuchungen? Das ist doch immer interessant.
Es gibt auf jeden Fall Minimum eine YouTube-Doku zum Thema DDR und Gras in der DDR irgendwie. Aber die Qualität ließ sehr zu wünschen übrig. Das konnte ich mir nicht die ganze Zeit geben, auf gut Deutsch gesagt. Also es war inhaltlich schwierig auf jeden Fall.
Die YouTube, YouTube-Format oder das?
Nee, die Doku selbst, das war einfach, das war gefühlt Aufnahme aus 64, also okay. Schon... Sehr oldschool. Mhm.
Aber ich meine, es war kein Thema in der Gesellschaft. Also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass jemals irgendwie das Wort Gras oder Haschisch oder was auch immer, das war immer nur ein Westthema. Das habe ich so nicht wahrgenommen. Aber das ist natürlich auch nur meine subjektive Wahrnehmung. Herr Schetter, wissen Sie da mehr als Produzent, als medizinischer Produzent? Haben Sie da mal was gehört?
Also ich kann jetzt nur auf die neuere Geschichte gucken. Ja. Ich glaube, seit 2019 gibt es in Sachsen und Sachsen-Anhalt 2 der 3 Produktionsstätten für medizinisches Cannabis in Deutschland.
Ich meinte also aber eher vor 89 oder so.
Ich kann nur die neuere Geschichte.
Sie sind da viel zu ich jung, sagen, ich weiß.
Den Rest bin ich wahrscheinlich so ein Token zu jung.
Ja, okay. Aber nochmal, trotz aller Unterhaltsamkeit, das ist wahrscheinlich jetzt vielleicht auch eine Frage an die Erfahrungswerte von Herrn Wendt und der Polizei im Allgemeinen. Woran erkenne ich eigentlich, zum Beispiel, wenn ich Polizist bin oder wenn ich auch eine Mutter oder Vater bin und da kommen die Kinder nach Hause, woran erkenne ich denn, dass es kein Alkohol ist, sondern dass es Cannabis ist?
Das erkennen Sie überhaupt nicht, sondern wenn überhaupt, kann man beispielsweise an der Augenreaktion schon sehen, dass hier möglicherweise Drogen im Spiel sind. Welche kann man nicht erkennen. Und deshalb gibt es ja erstmal diesen Schnelltest. Da sieht man das auch noch nicht dran. Aber dann erst die Blutprobe kann sagen, was dann tatsächlich war. Mhm. Also so fein kann man nicht an äußeren Merkmalen differenzieren, welche Drogen jetzt hier möglicherweise im Spiel sind.
Herr Lobe, da können Sie das bestätigen?
Ja, also es gibt schon klassische Möglichkeiten, wie ich als Elternteil das mit sehe. Wir sehen das ja auch in der Therapie als die gängigsten Nebenwirkungen, die Mundtrockenheit, die Augenrötung, der sogenannte Fressflash, was wir nutzen für...
Das hört man ja öfter, Fressflash.
Für karektische Patienten.
Ja. Wir nutzen das ja seit... Haben Sie auch bei anderen Drogen.
Ne? Ja, aber zumindest, es geht ja erstmal, wie kann ich überhaupt erkennen, da ist irgendwas im Spiel und im Unterschied vom Alkohol, da ist es jetzt dann auch eher, auch so ein bisschen, wir kennen das ja zum Maß.
Da kommt der Fressflash ein bisschen später.
trotzdem zur Maß immer noch das Händel auf dem Spielplatz in Bayern. Genau, die Maß und das Händel. Aber also es gibt schon so ein paar, wo ich als Elternteil schon aufgucken kann, sage, okay, das ist jetzt kein Alkohol, das ist jetzt auch kein reines Nikotin. Ich bin bei Ihnen erwähnt, dass Sie jetzt nicht sagen können, oh, das ist jetzt hier der Magic Mushroom oder das ist jetzt LSD oder das ist Cannabis. Aber es gibt schon ein paar typische Sachen, die wir auch einfach wissen, so Mundtrockenheit, Augenrötungen. Das sind schon Sachen, da kann man schon mal hellhörig werden. Das macht jetzt Alkohol oder das klassische Nikotin jetzt eher nicht da.
Und da gibt es natürlich auch das klassische Verhalten, dass derjenige, der neben dem Polizeiauto an der roten Ampel hält, wenn der sich in einer bestimmten Weise verhält, und die verrate ich Ihnen jetzt aber nicht, dann wird er auch kontrolliert.
Da gibt es Bücher drüber, ist kein Problem, kann man nachlesen.
Stringentes Weggucken, glaube ich.
Ja. Nein, weggucken, dann verrate ich es Ihnen doch, weggucken ist schädlich.
Ja, genau.
Weil es ganz unnatürlich ist, ne? Wenn die Polizei da hält, da guckt man doch hin.
Bei Rot über die Ampel fahren und abhauen wahrscheinlich auch.
Ist ganz falsch.
Das stringentes Wegfahren.
Ist doch nichts passiert. Einfach stehen bleiben und warten, dass die Ampel grün wird.
Ja.
Aber das ist nochmal ein guter Hinweis. Wir haben nämlich noch eine andere Umfrage gemacht. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, die neuen Regeln zu Cannabis im Straßenverkehr. Wir haben mal unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, was sie von dieser neuen Cannabis-Regelung für den Straßenverkehr halten. Also diese 3,5, nennen Sie nochmal die Einheit.
Nanogramm pro Milliliter?
Ja, genau. Richtig oder verantwortungslos?
Also das halte ich für sehr sinnvoll, weil bei einem Mehrkonsum vom Cannabis natürlich die Fahrtauglichkeit extrem beeinflusst wird. Die Frage, die sich für mich daraus stellt, ist, gibt es denn schon heutzutage diese Geräte, die also auch diesen Cannabis-Anteil sofort nachweisen, ja?
Also eine Obergrenze finde ich eminent wichtig, wobei wir jetzt hier wahrscheinlich einfach viel zu wenig Erfahrung haben, was das auslöst. Ja, wir wissen ja zum Beispiel auch, dass jemand, der gewohnt ist an Alkohol, gar keine großen neurologischen Ausfälle hat, wenn der ein gewisses Maß konsumiert, aber jemand, der nie trinkt oder eben, wenn der Alkohol besonders schnell ins Blut geht, dass das natürlich dann richtig große Defizite machen kann. Also eine Obergrenze unbedingt wichtig.
Ich denke, es ist schon sinnvoll, dass man jetzt nicht, genau wie bei Alkohol, dass du jetzt nicht mit zu viel im Straßenverkehr aktiv bist. Das wurde vorher nicht kontrolliert. Ich weiß nicht, ob das jetzt kontrolliert wird. Und bei manchen ist das eine Obergrenze, die schon dann auf der Couch liegen und nichts mehr können. Und für andere ist das gar nichts. Also das ist ein bisschen schwieriger.
Als ehemaliger Regelkonsument habe ich meinen Führerschein auch verloren. Mit, was waren das, 7 Nanogramm. Aber ich habe da, ich glaube, mehr als 36 Stunden nicht mehr geraucht. Und da war schon, das war schon weit, weit hinter dem, ja, ich bin fahrtauglich oder nicht. Also das war einfach so die Restwerte im Blut quasi.
Und Cannabis hält im Blut, ich glaube, das ist bis zu 6 Wochen nachweisbar. Ich weiß nicht, wie das bei dem anderen Test aussieht. Und Alkohol ist da ja auch schon weg.
Also es setzt auch einen Bluttest voraus, ja, dass man weiß, wie viel Nanogramm. Das ist ähnlich wie bei Alkohol. Bei Alkohol könnte man aber abpusten.
Ja.
Das ist quasi das Einfachere. Und ja, also die 3,5 Nanogramm aus persönlicher Sicht finde ich ein bisschen zu niedrig angesetzt. Aber ich glaube, als Anfangswert ist es okay.
Das sagen jedenfalls unsere Befragten bei unserer Umfrage. Ist nicht repräsentativ, aber doch immer sehr interessant zu hören. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass wir heute Abend ganz oft schon unterschieden haben zwischen Medizinalcannabis und normaler, wenn man das so sagen darf. Diese Dinge sollen getrennt bleiben. Medizinalcannabis, sagt der Experte, soll rechtlich weiter von Cannabis zu nichtmedizinischen Zwecken getrennt bleiben. Also hält sich das erhoffte Geschäft für Sie jetzt in Grenzen? Klingt so.
Das kann man nicht behaupten. Also grundsätzlich darf man nicht vergessen, dass durch die Gesetzesänderung auch es eine Änderung gab zum Thema Medizinalcannabis. Cannabis ist jetzt kein Betäubungsmittel mehr und dementsprechend sind einige Hürden niedriger geworden, insbesondere für Ärzte und Apotheker, sodass zunehmend Ärzte und Apotheker sich des Themas annehmen und zunehmend Patienten eben auch Cannabis verschrieben bekommen können. Also wir sehen eher, dass wir deutlich mehr Cannabis verkaufen als vorher seit dem 1. April.
Und können Sie uns noch mal sagen, bei welcher Symptomatik Cannabis aus medizinischen Zwecken oder zu medizinischen Zwecken verschrieben wird?
Also grundsätzlich kann Cannabis für verschiedenste Indikationen verschrieben werden. Das ist eben indikationsoffen. Also die Hauptindikationen, zu denen es verschrieben werden, sind chronische Schmerzen. Darüber hinaus aber auch so Themen wie Schlafstörungen, auch Begleitung von Krebstherapien bei neurologischen Fällen. Aber man geht davon aus, dass so 2/3 der Fälle sind chronische Schmerzen.
Werden sie trotzdem, also beziehungsweise dann langsamer expandieren oder wie müssen wir uns jetzt ihre Zukunft vorstellen in Deutschland?
Also unsere Zukunft ist nicht nur in Deutschland, wir sind in Europa aktiv, aber konkret auf Deutschland bezogen sehen wir aktuell.
Also brauchen Sie jetzt mehr Platz, oder?
Also wir haben insbesondere ausgebaut, wir haben unsere Produktionskapazitäten mehr als verdoppelt in den letzten Monaten und sehen eine sehr gestiegene Nachfrage nach unseren Produkten, weil eben mehr Patienten jetzt auch auf das Thema aufmerksam geworden sind und auch zunehmend Ärzte eben auch solche Präparate verschreiben.
Erklären Sie uns oder sagen Sie uns mehr zu Cannabis. Wie viele Sorten gibt es? Wie wirkt das? Welche Unterschiede? All das ganze Fachwissen, was wir brauchen, weil uns ja niemand sonst informiert.
Wie viel Zeit haben wir denn? Grundsätzlich sollte man vielleicht mal gucken. Es gibt 4 sogenannte Monographien, sprich 4 Produkttypen. Cannabisöle. Es gibt das Cannabidiol, kurz CBD. Dann gibt es das Thema Dronabinol, das ist THC als reiner Wirkstoff und das Thema Blüten. Ich glaube, wir haben heute viel über Cannabis gesprochen, aber eigentlich Cannabisblüten gemeint. Mhm. Das ist auch das Produktformat, was momentan auch stark nachgefragt wird. Da ist streng genommen aus einer Patientensicht das Produkt, wenn ich das erste Mal sehe, das ist kaum unterscheidbar von dem, was ich gegebenenfalls auf dem Schwarzmarkt bekomme. Ich bekomme es allerdings aus der Apotheke eben in pharmazeutischer Qualität. Also ich weiß genau, von wem das Cannabis angebaut worden ist, wo das verarbeitet worden ist und was genau in dem Cannabis auch drin ist, sprich auch welche Wirkstoffgehälter dort drin sind. Und man kann eben Verunreinigungen ausschließen. Also ich bekomme aus der Apotheke...
Bedingt.
Sehr.
Wer war das jetzt?
Ich.
Ich nicht.
Der eine war.
Also als Patient kann ich auf jeden Fall sagen, habe ich auf jeden Fall ein paar Seeds da drin gehabt. Pardon.
Genau, also da muss man, also man kann Verunreinigungen, was jetzt beispielsweise Bakterien, Schimmel und ähnliches anbelangt, grundsätzlich ausschließen. Da gibt es gewisse Grenzwerte. Wenn ich die überschreite, kann das Produkt nicht zu medizinischen Zwecken freigegeben werden. Es handelt sich um ein natürliches Produkt. Da kann es auch mal passieren, dass dort Seeds oder Microseeds in den Produkten enthalten sind. Aber auch dort gibt es dann eine Anpassung jetzt zum 1. Juli, sodass die Produkte da auch noch andere Anforderungen erfüllen müssen. Grundsätzlich ist aber so, wie gesagt, es ist vergleichbar, die Blüten, mit dem, was ich auf dem Schwarzmarkt bekomme. Es ist einfach aus meiner Sicht ein deutlich besseres Produkt, ein deutlich sicheres Produkt, weil ich genau weiß, was drin ist und wer damit was wann getan hat. Wir als Hersteller müssen da besondere Richtlinien eben erfüllen im pharmazeutischen Umfeld und genau dokumentieren, was wir wann wo machen.
Gestatten Sie mir noch mal eine Nachfrage. Ist doch eigentlich unlogisch. Wieso dann diese Trennung, wenn Sie das bessere Produkt haben als das, was auf dem Schwarzmarkt unterwegs ist?
Also wir haben uns das Regelwerk nicht ausgedacht.
Ist klar, aber
wir sind halt im pharmazeutischen Umfeld tätig und aktuell, ich hatte es vorhin angesprochen, das einzige legale Angebot von Cannabis ist eben für Patienten aus der Apotheke.
Oder das Eigenanbau.
Oder eben der Eigenanbau, genau.
Inwiefern, oder was haben Sie für Qualitätskriterien, Herr Knoppe, wenn es da mal soweit ist?
Ich sehe den Vorteil auf jeden Fall in der Apotheke, dass man die Terpene einfach vorher kennt, bevor man jetzt irgendeinen Strain angebaut hat und eben genau weiß, welche denn wirklich drinne sind und was sind die Hauptterpene und was sind die neben- oder beiläufigen Terpene. Das ist der Vorteil auf jeden Fall in der Apotheke. Das kann man schon auf jeden Fall sagen. Und so sich eben einfach auch über den Tag abstimmen mit den verschiedenen Sorten. In meinem Fall sind es jetzt 3 und man kann einfach dann wirklich besser sagen für sich, damit. Das kann ich eher zum Morgen oder Mittag irgendwie, wo ich meine Konzentration noch anders brauche für die Arbeit oder sonst was. Mhm. Und zum Abend hin, wo ich dann auch wirklich schlafen möchte, dann auch eher was einen ein bisschen ruhiger macht.
Inwiefern müssen Sie denn als Club darüber Auskunft geben können?
Soweit ich weiß, sollen wir testen auf Cannabinoide, also THC, CBD sollen wir angeben. Terpene sind tatsächlich nicht Voraussetzung, glaube ich, was ich fatal finde, weil das eben die Wirkweisen mit umschreibt.
Was war das nochmal, Terpene?
Das sind die quasi sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die machen den Geruch und den Geschmack. Also Bier schmeckt jetzt nicht wegen dem Alkohol, so wie es schmeckt, sondern wegen dem Humulen im Hopfen. Genau, das Humulen ist quasi der Inhaltsstoff, das Terpen des Hopfens. Der macht das als Pflanzenschutz und wir nehmen das für den Geschmack. Und zugleich ist es bei den Blüten, dass eben jede Blüte anders riecht, anders schmeckt und eben aus verschiedenen dieser Inhaltsstoffe zusammengesetzt sind, die auch eine Wirkung haben. Wenn sie mal erkältet sind und sich mit einer ätherischen Ölsalbe einreiben, dann ist das auch Terpene, das Pinen, also der Waldspaziergang, das Lavendel. Beruhigende, das Lavendel, das Linaol, was also beruhigend wirkt. Oder eben, wenn sie durch einen Orangenwald oder jetzt gerade vielleicht auf dem Balkon die Orangenpflanzen blühen, das Limonen, was dann einfach nochmal munter macht, anregend wirkt. Genau, und das wirkt natürlich auch mit im Cannabis.
Okay, wen habe ich jetzt eigentlich unterbrochen? Sie, Herr Knopke, oder Sie, Herr Schötter? Ich glaube, Herr Schötter, Sie.
Ich kann gerne noch weiter ausführen. Also dementsprechend strenge Regulatorik in der pharmazeutischen Herstellung. Da entsteht dann letztendlich dann ein sauberes, sicheres Produkt, das wir eben an Apotheken abgeben können, die das dann wiederum an Patienten dann weitergeben. An sich muss man dazu sagen, echt ein funktionierendes System. Da gab es eine größere Gesetzesänderung im März 2017, wo dann mehr Patienten zugänglich, also grundsätzlich Cannabis-Verschreibungen bekommen konnten. Und wir merken, dass es eben da einen Zulauf gibt, verstärkte Nachfrage, weil man eben gemerkt hat, Cannabis-Therapien sind sinnvoll, sind effektiv und dass sich da Leute zunehmend dem Thema eben gegenüber öffnen, sei es Ärzte, Patienten, aber eben auch Apotheker. Und der Markt wächst da stark und kontinuierlich, unabhängig jetzt von der neuesten Gesetzesänderung.
Die Fachhochschule in Erfurt bietet in der Fachrichtung Gartenbau einen speziellen Cannabis-Modul, sagt man, glaube ich, wohl an. Was sagen Sie dazu?
Also hört sich spannend an, auf jeden Fall. Es gab ja bis jetzt zum 1. April gab es in Deutschland 3 Unternehmen, die in Deutschland angebaut haben. Grundsätzlich besteht jetzt die Möglichkeit für Unternehmen auch in Deutschland anzubauen und die werden sicherlich nach Talenten Ausschau halten, um das Ganze dann in Angriff zu nehmen.
Wo haben Sie eigentlich Ihr ganzes Wissen her, wenn man das jetzt noch gar nicht studieren konnte?
Ich bin schon relativ lange in der Cannabis-Industrie aktiv, seit 2018, 2019. Vorher schon Geschäftsführer von einem großen kanadischen Unternehmen in Europa und habe da auch Produktionsstätten, unter anderem eine in Deutschland, mit aufgebaut. Also ich kenne das Geschäft aus verschiedenen Seiten. Jetzt bei Cantourage selbst haben wir ein anderes Modell, wo wir eben mit aus unserer Sicht sehr guten Anbauern aus der ganzen Welt zusammenarbeiten. Aktuell aus 18 Ländern, über 60 Anbaupartner, die uns sehr gutes Cannabis zuschicken, das wir eben in Deutschland weiterverarbeiten, um es dann an Apotheker abzugeben.
Lassen Sie uns trotzdem bei der Gelegenheit auch gleich noch mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen, also hinter Ihre Kulissen. Was passiert denn hinter den verschlossenen Türen? Wie lange dauert es, bis Cannabis gebrauchsfertig ist? Wir haben es vorhin ja schon angedeutet, das kann ein paar Monate, aber erklären Sie es uns. Wir wollen ja alle dazulernen.
Also alles immer Richtwerte, das dann im Einzelfall natürlich kann das immer abweichen, aber grundsätzlich im Anbau der Pflanze, bis das Ganze dann erntefähig wird, kann so zwischen 8 bis 12 Wochen dauern. Danach wird das Produkt eben noch weiterverarbeitet, sprich es wird also gedebuggt, sprich die Blüten werden vom Stiel getrennt, dann wird das Ganze getrocknet oder gecured. Dann gibt es das sogenannte Trim, sprich da werden dann noch andere Pflanzenbestandteile von den Blüten abgetrennt. Dann kann es zu einer Keimreduktion kommen, dann muss das Ganze verpackt werden und dann noch verschiedene Tests durchlaufen, um danach freigegeben werden zu können. Grosso modo Anbau, so etwa 3 Monate und dann die ganze Herstellung, Verarbeitung, irgendwas zwischen 2 und 3 Monate. Sprich vom Aufwuchs der Pflanzen bis dann zum freigabefähigen Produkt kann man so mit 6 Monaten rechnen. Mhm.
Aber einen Werksverkauf gibt es trotzdem bei Ihnen nicht?
Wir verkaufen ausschließlich an Apotheken und andere Großhändler, die das Ganze dann auch eben, die Apotheken in dem Fall dann an Patienten abgeben dürfen.
Also es geht nicht ohne Arzt.
Ich muss dazu sagen, das wird Herrn Lobet erstmal, die Apotheken machen natürlich auch noch was. Das ist nicht so, dass das Produkt dann final ist. Genau. In der Apotheke finden noch Herstellschritte statt, das Ganze ist ein Rezepturarzneimittel. Sprich, die Apotheke trägt auch noch dazu bei, dass das Ganze dann an Patienten abgegeben werden kann. Also da spielen die Apotheken auch eine wichtige Rolle.
Wir tragen ja auch die Endverantwortung, das darf man nicht vergessen. Genau. Ne? Also wir mit jedem Blüte, mit dem Extrakt, den ich im Verkehr bringe, trage ich die Verantwortung für die Qualität. Insofern ist das eben der Unterschied auch zum Schwarzmarkt, dass da also ganz, ganz viel Regulatorik ist und das ist wohl angesprochen, klar, es gibt auch mal kleine Samen, die Mikroseeds. Das sollte sich jetzt ab Juli auch mit ändern, aber insgesamt sind die Produkte schon besser. Ne? Wir haben jetzt schon Begriffe wie Strains in so einen Raum geworfen. Ich vergleiche das
was
mal.
Was für ein Ding? Das habe
genau,
ich überhört.
Das, genau, der Begriff ist Strain, viel ja, also quasi die Pflanze, die Sorte. Ich vergleiche das mal mit der Tomate Harzfeuer. Ne? Viele von uns bauen sich die Tomate Harzfeuer an, die kann man im Baumarkt kaufen. Das ist quasi eine Sorte von vielen, vielen Tomaten. Ja. So und so ist es im Cannabis auch. Es gibt quasi momentan 450 medizinische Blüten. Insgesamt sagt man so um die 1000 bis 2000 Cannabisblüten, die es wohl insgesamt an Strains mit Kreuzungen und über die Jahre geben kann, in riesigen Datenbanken. 450 nutzen wir medizinisch. Die unterscheiden sich alle teils ein bisschen, teils extrem. Und der Unterschied ist, dass wir darauf achten, dass die Tomate Harzfeuer eben so wie sie ist, natürlich ohne Pestizide behandelt wird, dann irgendwann in den Verkehr kommt und ich sag mal, die Tomate oder der Ketchup halt so ist, wie er sein soll. Im Schwarzmarkt wird dann entweder noch die Tomate schön rot besprüht, damit es richtig knackig aussieht, oder wir legen noch Glas mit rein, damit das Kilo Tomaten 1,4 Kilo hat. Sowas auf dem Schwarzmarkt passiert. Es wird mit Blei besprüht, alle solche Fälle gab es in Berlin zum Beispiel. Und das passiert eben nicht. Deswegen ist eben das medizinische Cannabis, auch wenn es eigentlich das Gleiche ist, was auch der Dealer irgendwo anbaut, also es ist die gleiche Grundpflanze, aber was damit passiert, das ist ein völlig anderer Unterschied, sodass es zumindest in der Qualität her bedeutend reiner ist. Man streitet sich über Restfeuchten oder ähnliches, dass das Apothekencannabis zu trocken ist. Das mag vielleicht sicherlich stimmen, hat jetzt aber für die medizinische Bewandtnis dann weniger eine Rolle, wird aber dann für den Konsum eine große Rolle spielen, ob wir wirklich noch die unter 10% Restfeuchte brauchen, weil das natürlich, je trockener das ist, umso mehr kratzt es, je feuchter das ist, umso mehr verkeimt es und man hat eben genau diesen Mittelweg. Und auf alles achten die Firmen, die Anbauer, die Verteiler und letztendlich wir als Apotheken, weil ich hafte dann für das Endprodukt.
Kann der Arzt auch den Hersteller auf dem Rezept bestimmen, Herr Schütter?
Nee, in dem Fall auf dem Rezept steht das konkrete Präparat. Da kann der Apotheker, also der Arzt mit dem Patient diskutiert über eine Cannabis-Therapie, dann wird ein konkretes Produkt auf das Rezept geschrieben und das gibt dann der Apotheker ab.
Okay.
Gut.
Ja, für mich schon. Haben Sie noch eine Frage, Herr Knopp oder Herr Wendt? Haben Sie bei der Gelegenheit noch eine Frage an? Sind Sie noch
gut.
Da?
Ja.
Alles klar.
Ich habe aber auch noch für ihn auf eine Frage zu antworten.
Ja.
Nämlich für Aufklärung von Ihrem Zuschauer, der danach gefragt hat, ob es diese Atemalkoholanalyse, die es ja bei Alkohol gibt, die ist nur im Ordnungswidrigkeitenbereich übrigens gerichtsfest. Im Strafbarkeitsbereich braucht man weiterhin die Blutprobe. Aber man kann im Ordnungswidrigkeitenbereich die Atemalkoholanalyse durchführen und misst dann die Promille, da kommt ein Zettel raus, dann braucht man kein Blut und das ist auch gerichtsfest. Das gibt es bei Cannabis in Klammern noch, muss man sagen, nicht, aber die Industrie arbeitet daran.
Gut. Ich wollte mich bei meinen Gästen heute Abend einfach nur noch in aller Form bedanken für Ihre Offenheit und für Ihre Kompetenz. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben. Es war relativ spontan, unsere Anfrage. Dann danke an Martin Knopke vom Cannabis Social. Wie machen Sie es nochmal so?
Cannabis Social Club Leipzig.
Aber nicht sehr konsequent. Eigentlich müsste es ja dann, wenn es ganz deutsch wäre, ne? Fällt mir jetzt gerade auf.
Ja, jetzt, es wo ist ich etwas sage, angegliedert, gell? An den englischen Begriff.
Okay.
Eingedeutscht.
Ist ja auch ohne Sozial eigentlich in Deutschland.
Genau.
Genau.
Sven Lobeda war bei uns von der Sächsischen Landesapothekerkammer als Cannabis-Experte und Philipp Schetter, der Geschäftsführer bei Cantourage, einem Hersteller für medizinisches Cannabis aus Berlin. Der Schwarzmarkt sollte eingedämmt und der Jugend- und Gesundheitsschutz verbessert werden, so die beiden wichtigsten Ziele der Cannabis-Teillegalisierung. Das Ganze ist vor 2 Monaten in Kraft getreten und was die Cannabis-Freigabe bis jetzt schon gebracht hat und welche Probleme es noch gibt, darüber haben wir jetzt intensiv diskutiert und wir machen die Sache jetzt einfach mal rund mit 3 Interviews zum Thema. Zum einen mit Sven Kröger, dem OB von Freiberg und den individuellen Lösungen in den Kommunen vor Ort. Dann mit Professor Wim Schwertner von der Fachhochschule Erfurt. Dort gibt es ab dem Wintersemester das Studienfach Cannabis. Und zum anderen mit Hans Kellner, unserem ARD-Korrespondenten in Madrid und der Frage, wie die Spanier mit dem Thema Cannabis umgehen. Schönen guten Abend, Herr Kellner.
Guten Abend.
Wie ist denn in 3 Sätzen formuliert die Gesetzeslage in Spanien zum Thema Cannabis?
Ja, das ist vor allen Dingen eine große Grauzone. Es gibt insgesamt 2 Gesetze. Das eine regelt die Ordnungswidrigkeiten, das andere ist das Betäubungsmittelgesetz. 25 Gramm Haschisch oder auch 100 Gramm Marihuana gelten als Höchstgrenzen für den theoretisch legalisierten Eigenverbrauch. Trotzdem sollte man sich damit nicht auf der Straße in der Tasche erwischen lassen, denn das könnte auch als Drogenhandel ausgelegt werden. Es ist also etwas widersprüchlich, die Regelung. Je nachdem, wie Richterinnen oder Richter dann entscheiden, könnte das eben so auch Drogenhandel sein. Das ist nicht ganz klar, die Gesetzeslage.
Wie nehmen Sie denn persönlich jetzt den Cannabiskonsum im öffentlichen Raum wahr? Denn wenn man da unterwegs ist, hat man manchmal den Eindruck, ach, es riecht überall so ein bisschen, die gehen ziemlich locker damit um.
Der Eindruck, den habe ich tatsächlich auch selbst. Ich denke, es liegt aber vor allen Dingen daran, dass die Spanier eben mehr im öffentlichen Raum auf Plätzen sich treffen und in den Straßen. Und dann riecht es dann vielleicht auch mehr als in Deutschland im öffentlichen Raum nach Cannabis. Aber es gibt Umfragen des staatlichen Observatoriums zum Drogenkonsum. Die letzte ist von 2023. Danach hat jeder 5. Jugendliche bis 18 Jahren zugegeben, im Zeitraum des Vorjahres Cannabis konsumiert zu haben. Aber dieser Umfrage zufolge nimmt der Konsum seit 2004 kontinuierlich ab. In Spanien insgesamt, die Gesamtbevölkerung, sind es etwa 10%, die Cannabis in irgendeiner Form im letzten Jahr konsumiert haben. Und das ist etwa im EU-Durchschnitt.
Für unseren Gesundheitsminister Karl Lauterbach haben die spanischen Cannabis-Social-Clubs Vorbildwirkung, die gibt es in Spanien nämlich schon seit Anfang der 2000er Jahre. Erklären Sie uns doch mal, was ihm daran so gefallen könnte. Wie funktionieren die da?
Also was Karl Lauterbach daran gut fand, weiß ich nicht. Denn wie gesagt, sie operieren in einer Grauzone und machen die sich so ein wenig zunutze. Man muss in den Clubs eben Mitglied sein. Muss man einen Personalausweis vorlegen. Manche verlangen auch eine Meldebescheinigung. Dort kann man dann offiziell kein Cannabis kaufen, sondern diese Clubs halten offiziell nur das Cannabis ihrer Mitglieder vor, dass sie dann in den Clubs auch konsumieren müssen. Also man darf mit dem Cannabis auch nicht auf die Straße gehen oder so. Mhm. Das muss dort konsumiert werden.
Darf ich denn als Tourist dort rein, also auf so eine Art Tagesticket vielleicht?
Nein, das gibt's nicht. Also wie gesagt, man muss dort Mitglied werden und damit wird schon sehr ernst umgegangen. Die Clubs wollen auf jeden Fall vermeiden, dass daraus so eine Art Proforma-Geschichte wird und in Wirklichkeit handeln sie dann mit Cannabis. Das wollen sie auf jeden Fall vermeiden, denn dann wird der Club zugemacht und wer den betreibt, der kommt dann auch, muss mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Mhm.
Das Argument Suchtprobleme, das war und ist ein ganz großer Punkt in der Diskussion in Deutschland. Cannabis wird als Einstiegsdroge eingeordnet. Weisen denn die Zahlen in Spanien im Vergleich zu Deutschland darauf hin, dass die teilweise Legalisierung wirklich zu mehr Süchtigen führt? Wie sieht da die Datenlage aus?
Ja, die ist sehr unklar und wird auch widersprüchlich interpretiert. Das spanische Gesundheitsministerium sagt, es ist eine Einstiegsdroge, aber es belegt es nicht mit Daten. Dem Gesundheitsministerium zufolge aber die Hälfte der Kokainkonsumenten konsumieren insgesamt 4 Drogen, also Alkohol, Zigaretten und Cannabis neben dem Kokain. Ob man daraus dann umgekehrt den Rückschluss ziehen kann, dass wer Cannabis raucht, auch leichter zum Kokain kommt, das ist dann eben die Frage. Mhm. Ich habe ja zuvor gesagt, dass etwa 10% der Spanier angeben, im Vorjahr Cannabis konsumiert zu haben. Aber 2,5% der Spanierinnen und Spanier sagen, auch Kokain konsumiert zu haben im Vorjahr. Es wird also nicht unbedingt jeder, der Cannabis raucht, dann auch zum Konsumenten von Kokain.
Wie ist denn überhaupt so die öffentliche Meinung zur Cannabis-Legalisierung? Ist die ähnlich wie hier, durchwachsen? Oder sind die Spanier am Ende dann doch ein bisschen entspannter?
Also den Umfragen zufolge sind etwa ein Drittel der Spanier für eine Legalisierung, aber es gibt keine öffentliche Debatte darüber. Es gibt zum Beispiel eine öffentliche Debatte über die mentale Gesundheit von jungen Menschen, die auch große Probleme haben mit Essstörungen, aber auch schwerere Probleme. Und darüber spiegelt das Cannabis, spielt das in diese Debatte rein, eben als Risikodroge, die das begünstigen könnte. Insofern wäre eine Legalisierungsdebatte zum Cannabis, würde konträr verlaufen zu dieser Debatte über mentale Gesundheit. Insofern, es gibt in der Politik niemanden, der eine Debatte zur Legalisierung zu Cannabis anstößt.
Hans Kellner war das, unser ARD-Korrespondent in Madrid zum Umgang mit Cannabis in Spanien. Danke und schöne Grüße.
Ja, danke schön.
Hier ist dienstags direkt bei MDR Sachsen und seit 2,5 Monaten kann Cannabis in Deutschland teilweise legal konsumiert werden. Und wir ziehen heute mal eine schnelle Zwischenbilanz. Jetzt mit Professor Wim Schwertner von der Fachhochschule in Erfurt, denn dort können bald erste Kurse zum Thema Cannabis belegt werden. Schönen guten Abend, Herr Schwertner.
Schönen guten Abend.
Herr Schwertner, ab wann gibt es diesen Studiengang eigentlich?
Also den Studiengang gibt es schon seit ungefähr 30 Jahren. Allerdings sicherlich mit einer etwas anderen Ausrichtung als das, was Sie gerade erwarten.
Ja.
Wir sind die Fachrichtung Gartenbau der Fachhochschule Erfurt und wir bilden wissenschaftlich Gartenbauer aus. Das heißt für uns normalerweise so Obstbau, Gemüsebau, Zierpflanzenbau und Baumschule. Und das, was jetzt dazu kommt, und zwar ab Oktober diesen Jahres, ist Cannabis.
Das impliziert nämlich auch, dass es über Cannabis unfassbar viel zu erfahren gibt, habe ich recht?
Genau, also es ist wirklich unfassbar, wenn man sich mit dieser Kulturpflanze auseinandersetzt, die es ja seit Tausenden von Jahren gibt und die auch wirklich in der Bevölkerung breit vertreten war, mit den unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten. Also vor allem damals so Faserhanf und Textilherstellung, Seilherstellung, aber auch so als Nahrungsmittel. Und das, was jetzt stärker in den Fokus rückt, ist Medizinalhanf, also so für Schmerztherapie, Rheumatherapie etc. Und ab 1.4. jetzt der Konsumhanf als Genussmittel mit einem stärkeren Anteil an THC und CBD.
Ist es jetzt eine Fachrichtung oder ein Modul? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Der Studiengang ist ein Bachelorstudiengang, ein grundständiger Studiengang, nennt sich gärtnerischer Pflanzenbau. Das heißt also, wir bilden weiterhin Gartenbauer aus. Und das, was jetzt dazu kommt, ist eine zusätzliche Vertiefungsrichtung. Also statt Obstbau, Gemüsebau etc. können jetzt unsere Studierenden sich auf Cannabis spezialisieren.
Steht das dann auch im Titel?
Das steht nicht im Titel, aber es steht nachher auf dem Zeugnis, welche Module Sie belegt haben und dass Sie wirklich in dieser Kultur sich intensive Kompetenzen erworben haben.
Herr Schwertner, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, was steht denn da alles auf dem Stundenplan? Welche Details, welche Unterfächer oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen?
Unser Studiengang beginnt im ersten, zweiten Semester mit den Grundlagen des Pflanzenbaus. Das heißt also, wir lehren Botanik, Pflanzenernährung, Phytomedizin, also all das, was wir, und Technik natürlich ganz wichtig und auch Ökonomie.
Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Phytomedizin ist Pflanzenmedizin für die, die das noch nicht gehört haben, ne?
Genau. Also in den ersten beiden Semestern legen wir die Grundlagen für die Pflanzenproduktion. Das ist noch kulturunabhängig. Das heißt also, das bekommen alle unsere Studierenden mit. Und dann im dritten Semester steigen wir ein in die Spezialisierungen und ab da haben dann die interessierten Studierenden die Möglichkeit, sich auf Cannabis zu fokussieren und von da an dann wirklich sehr intensiv sich mit dieser Kultur zu beschäftigen.
Herr Schwertner, gestatten Sie mir eine ganz pragmatische Frage. Wenn man Cannabis studiert, dann kann das ja nicht nur in der Theorie sein, sondern man muss ja auch praktisch lernen. Ja, also ich sag mal, man muss die Pflanzen züchten, man muss mit ihnen arbeiten und so weiter. Heißt das, dass Ihr Campus jetzt voller Cannabispflanzen ist? Natürlich rein für wissenschaftliche Zwecke.
Wir begreifen uns als praktische Wissenschaft. Ja. Und das heißt also, wir werden an den Pflanzen forschen und die Studierenden sollen an den Pflanzen lernen. Das heißt also, es wird ab dem Herbst Cannabispflanzen bei uns auf dem Campus geben. Mhm. Allerdings, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Einschränkung, dieser wird komplett THC-frei sein. Das ist also sogenannter Industriehanf, EU-zertifiziert, von der Bundesanstalt abgenommen, weil wir einfach sozusagen diese rechtlichen Hürden nicht nehmen wollen. Aber für unser Studium ist das komplett egal, weil die Biologie der Pflanze komplett identisch bleibt.
Ob mit oder ohne THC?
Also, ob mit oder ohne THC. Und das heißt also, das, was wir bei uns am Campus machen werden, das wird sozusagen komplett spaßbefreit sein, wenn man so möchte. Aber wir haben eine Reihe von Praxispartnern, die wir jetzt gerade gewinnen, die dann in die verschiedenen Nutzungsrichtungen mit den Studierenden gehen werden. Also es heißt Textilhanf, wir werden Partner haben, die in Richtung Medizinalhanf gehen, und wir werden auch Partner haben, die dann den Konsumhanf den Studierenden näher bringen, allerdings auf deren Fläche.
Von wie vielen Anfragen sprechen wir denn eigentlich? Oder Interessenten?
Das kann man im Augenblick noch gar nicht sagen. Wir waren jetzt am Wochenende auf der Mary Jane, also Europas größter Cannabismesse in Berlin, und haben wirklich jede Menge sehr, sehr, sehr positiven Rücklauf bekommen von den Besuchern dort, aber auch von potenziellen Kooperationspartnern, der Presse. Das ist gerade wirklich sehr, wir werden gerade ziemlich gefeiert, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, ich habe mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gefreut, als ich das gelesen habe, was Sie jetzt gerade vorhaben, weil das macht ja die ganze Geschichte, das muss man jetzt auch mal ganz pragmatisch sehen, auch irgendwie komplett. Wir müssen ja ein bisschen mehr wissen über das, was wir jetzt tun dürfen.
Genau. Und bislang war es ja wirklich so, also Cannabis war in Deutschland jahrzehntelang verboten, was natürlich nicht dazu geführt hat, dass kein Cannabis mehr angebaut wurde, sondern dass es illegal angebaut wurde. Also vor allem natürlich der Cannabis, der THC beinhaltet, also psychoaktiv ist und als Droge verwendet wird. Und da gibt es sozusagen viel Fachkompetenz auch sozusagen bei den Hobbygrowern, allerdings sozusagen keine wissenschaftliche, weil es nicht möglich war, diese Pflanze wissenschaftlich zu begleiten und zu beforschen. Und das ist etwas, was wir jetzt tun wollen. Und als erster Studiengang in Deutschland wollen wir wirklich das auf die wissenschaftliche Ebene heben in Forschung und in Lehre.
Sagt Professor Wim Schwertner von der Fachhochschule in Erfurt. Studierende der Fachrichtung Gärtnerischer Pflanzenbau können dort ab dem Wintersemester Cannabiskurse belegen. Wir ziehen heute mal eine erste Bilanz nach der Cannabis-Teillegalisierung im April. Das ist jetzt 2,5 Monate her. Was hat sich seitdem in Sachsen verändert? Wir schauen jetzt nach Freiberg. Dort wurde vor kurzem entschieden, dass Cannabis auf Freizeitflächen verboten ist. Sven Krüger ist Freibergs parteiloser Oberbürgermeister. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Krüger.
Ein herzliches Glück auf aus Freiberg.
Was meinen Sie denn eigentlich mit Freizeitflächen?
Wir sind der Meinung, dass Drogen nicht dahin gehören, wo Kinder und Jugendliche ihren regelmäßigen oder teilweise einen Aufenthalt haben. Deswegen haben wir nochmal mit der Spielplatzordnung und auch mit der Parkordnung klargestellt, dass in den Grünanlagen der Stadt, wo jetzt auch schon ein Alkoholverbot herrscht, und auf den Spielplätzen, wo Alkohol- und Rauchenverbot ist, auch Cannabis verboten wird. Weil dort, wo Kinder und Jugendliche sind, haben Drogen aus meiner Sicht und auch aus Sicht der großen Mehrheit des Stadtrates nichts verloren.
Also wir fassen zusammen, das bezieht sich nicht nur auf Cannabis, sondern auf Drogen im Allgemeinen. Also es betrifft auch Alkohol und Rauchen, also Zigaretten, ne?
Das ist richtig, weil es gibt genug Möglichkeiten, wenn man nicht von den Drogen lassen kann, aber Spielplätze und gerade Freizeitanlagen, wo Kinder und Jugendliche sind, darum geht es uns, es geht ums Kinder- und Jugendschutz, dort haben Drogen aus unserer Sicht nichts verloren. Und da Cannabis eine mittlerweile legale Droge ist, mussten wir die entsprechenden Passus in unseren Ordnungen nochmal nachschärfen. Mhm. Es findet sich zwar bereits jetzt im Cannabisgesetz ein Spielplatzverbot, aber es ist immer auch für die Kontrolle durch unseren Stadtordnungsdienst besser, wenn wir es direkt in der zugrunde liegenden Ordnung glatt ziehen und damit eine einheitliche Rechtsgrundlage für die Nutzer des Parks ist, aber auch für unsere Mitarbeiter, die es kontrollieren müssen.
Herr Krüger, können Sie sich vielleicht noch daran erinnern, was so Ihr erster Gedanke war, als Sie gehört haben, Cannabis wird legalisiert, also zumindest teilweise?
Zu Anfang habe ich das an der Stelle ganz entspannt gesehen, weil schlussendlich ist es eine Entscheidung der Bundesregierung, die mir als Politiker auch nicht zusteht, zu kommentieren. Ich persönlich als Vater und als Verantwortlicher für unsere Stadt sehe aber schon die Notwendigkeit, die individuellen Rechte des Einzelnen, die dadurch sich verändert haben, so auszugestalten, dass unsere jüngste Generation eine unbeschwerte Kindheit hat. Wir leben in einem Grenzbereich zur Tschechischen Republik. Es ist leider auch in Freiberg möglich, sich auch jetzt schon Drogen zu beschaffen, auch wenn die Polizei sowohl in der Prävention als auch in der Kontrolle eine sehr, sehr gute Arbeit macht. Das haben die Mitarbeiter der Polizei auch im Juni im Stadtrat vorgestellt. Jetzt kommt eine legale Droge dazu. Jeder muss selber dafür entscheiden, ob sie für ihn gut ist. Ich halte Drogen grundsätzlich für einen falschen Weg und deswegen möchte ich, dass unsere Kinder und Jugendlichen so spät wie möglich erst mit dieser Droge, die jetzt legal ist, in Verbindung kommen.
Herr Krüger, wissen Sie denn, wovon Sie sprechen? Haben Sie selbst schon mal probiert?
Ich habe noch keinen Cannabis probiert. Ich habe in der Vergangenheit geraucht. Mhm. Das habe ich aufgegeben mit meiner Wahl zum Oberbürgermeister, von der einen oder anderen Gelegenheitszigarette mal abgesehen. Es war eines meiner Wahlversprechen, wenn ich gewinne, höre ich auf zu rauchen. Es hat mir gut getan.
Da war ja der Druck groß, ne?
Ja, als Politiker sollte man sich an seine Versprechen halten. Mhm. Und deswegen war der Druck natürlich auch für mich persönlich da. Alkohol gehört in Deutschland leider immer wieder auch zu den gesellschaftlichen Anlässen, wobei ich sagen muss, dass unsere einheimische Brauerei auch ein sehr gutes alkoholfreies Bier braut.
Sie sind aber auch konsequent, Herr Krüger. Aber jetzt mal nochmal auf die letzten 2,5 Monate bezogen. Was hat sich denn in Freiberg seit der Legalisierung oder Teillegalisierung von Cannabis verändert? Was ist passiert? Wie kam denn das Thema jetzt im Stadtrat auf und wie wurde angefangen, darüber zu diskutieren?
Das Thema kam insbesondere deswegen auf, weil wir am letzten Wochenende unser großes Stadtfest hatten und wir im Vorfeld natürlich mit der Polizei auch darüber diskutiert haben, wie gehen wir mit dem Thema Cannabis um. Wir haben uns dafür entschieden, da das Stadtfest auch ein Familienfest ist, wo Kinder und Familien einen großen Platz haben, für das Bergstadtfest ein Totalverbot während der Veranstaltung zu erlassen. Zumindest auf dem Festgelände, was ja nicht die ganze Stadt umfasst, sondern im Wesentlichen nur die Altstadt. Und in diesem Zusammenhang haben wir geprüft, wo denn noch die Notwendigkeit besteht. Wir haben aus den Schulen auch in den letzten Monaten zunehmend die Rückmeldung bekommen, dass Drogen gerade in den weiterführenden Schulen durchaus über Einzelfälle hinausgehend konsumiert werden. Es gibt also auch dort im Moment sowohl Prävention als auch Kontrollen verstärkt an den weiterführenden Schulen. Und deswegen haben wir dann geprüft, dass wir die Grünflächenordnungen und gerade die Spielplatzordnungen nochmal anpassen. Wir hatten es halt im Stadtrat auch nochmal begründet, dass wir eine Rechtssicherheit haben, weil, wie gesagt, das Cannabis-Gesetz Orte, wo Kinder und Jugendliche sind, ja bereits jetzt ausschließt. Das heißt, wir haben ja nicht de facto eine Regelung getroffen, sondern wir haben das, was der Bundesgesetzgeber wollte, in städtisches Recht umgesetzt, um einfach Klarheit für Konsumenten wie auch für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die das kontrollieren müssen, klar zu regeln.
Also für Sie ist es leichter zu kontrollieren, dass alle sozusagen sich an das Verbot halten?
Es ist einfacher zu kontrollieren, weil wir in der entsprechenden Spielplatzordnung und auch Parkordnung, die ja am Eingang jeder Einrichtung aushängt, klar die Regeln haben, sodass also der Stadtordnungsdienst auch sofort bei einer entsprechenden Kontrolle auf die vor Ort vorhandene Regelung hinweisen kann und nicht erst langwierig im Internet recherchieren muss, wo steht es denn jetzt eigentlich.
Und das Schöne an Cannabis ist ja, man riecht es ja.
Da kann ich an der Stelle nicht mitreden, also, weil ich bin da an der Stelle wirklich noch nie mit Cannabis, egal ob in der berühmten Keksform in den Niederlanden oder in der Form des Rauchens in Berührung gekommen. Ja. Ich bin einfach eine Generation, die, sagen wir mal, aus DDR-Zeiten drogenfrei aufgewachsen ist und ich habe auch kein Bedürfnis, das zu ändern.
Das ist klar, aber Ihnen muss auch klar sein, dass Sie jetzt die Lücke sind in der ganzen Verordnung, weil Sie riechen es ja nicht.
Ich denke, dass es dann schon jemand gibt, der es riechen wird, wenn es ist. Und wie gesagt, ich bin ein großer Verfechter von persönlicher Freiheit. Wenn jemand für sich die Entscheidung trifft, Cannabis anzubauen, was ja legal ist, wir haben auch schon den ersten Antrag vorliegen, wo jemand eine entsprechende Anbaufläche im Stadtgebiet einrichten möchte. Wenn jemand für sich der Meinung ist, es gehört für ihn zum Leben dazu, es zu konsumieren, dann ist es für mich die persönliche Freiheit. Zur persönlichen Freiheit gehört es aber auch, in den Bereichen, wo es gesellschaftlich nicht angezeigt ist, Cannabis zu konsumieren, diese Verbote auch zu achten. Und das ist das, was unsere Gesellschaft ausmacht, Regeln und Spielregeln. Wenn wir uns alle dran halten, dann ist es ein gutes Miteinander.
Sagt Sven Krüger, er ist Freibergs parteiloser Oberbürgermeister. Dort hat der Stadtrat vor kurzem entschieden, dass Cannabis auf Freizeitflächen verboten ist. So, und das war's für heute. Die nächste Dienstags-Direkt-Podcast-Folge, die gibt's dann nach der Sommerpause. Und zwar kann ich das ganz genau sagen, am 20. August.
Dienstags-Direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
Oder Sie hören in der Zwischenzeit einfach mal was anderes. Wir haben nämlich noch viel mehr, den sächsischen Kulturpodcast Aufgefallen zum Beispiel. Oder Elefant, Tiger und Co. gibt es auch als Podcast. Den Sonntagsbrunch sowieso. Alles von MDR Sachsen gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und auch am besten zu hören übrigens in der App der ARD Audiothek. Also machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.